Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema UFO Whistleblowing in the Wind. Wem kann man vertrauen? Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast André Kramer. André Kramer ist bereits seit 2 Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen der Anomalistik aktiv. Neben Fragestellungen zu archäologischen Rätseln befasst er sich als Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, die GEP, mit wissenschaftstheoretischen Fragestellen rund um die Analyse von UFO-Daten und den Erfahrungen von Menschen mit Nahbegegnung. Im Netzwerk für Kryptozoologie in Deutschland ist er Teil der Redaktion, die seit 2020 das Jahrbuch für Kryptozoologie herausgibt. Außerdem bereist er gerne die Welt und verbindet auf diesen seine Interessen für Natur, Archäologie und den ungeklärten Phänomenen dieser Welt. Diese Einführung habe ich übrigens dreist übernommen von CropFM. Sie ist eine gute Zusammenfassung und ich hätte es nicht besser machen können. Liebe Grüße gehen raus an Tarek Al-Ubaidi. So, guten Tag, Herr Kramer.
Hallo, Herr Garcia.
Wir wollen ja die Geschichte des UFO-Whistleblowings so ein bisschen beleuchten. Bei welchem Ereignis könnte man da gut einsteigen?
Ja, ich würde eigentlich vorstellen oder könnte mir vorstellen, dass man das so ein bisschen chronologisch macht. Mhm. Und dann können wir im Grunde genommen schon im Jahr 1947 starten beim sogenannten Maury Island Vorfall.
47, ja okay, das war, Zweiter Weltkrieg war gerade vorbei, das Atomzeitalter hat angefangen. Irgendwann waren da auch die Sichtungen von Kenneth Arnold, glaube ich.
Genau, am 24. Juni.
Was ist da passiert?
Ja, Kenneth Arnold war ein Hobbypilot, ein Geschäftsmann, ein Hobbypilot, der damals über den USA ein bisschen hin und her flog und dann über einem Gebirge plötzlich eine Reihe von Objekten beobachtete, die er nicht identifizieren konnte. Sie waren sichelförmig in ihrer Gestalt und das meldete er dann später Zeitungsreportern und beschrieb diese Objekte dahingehend, dass sie geflogen seien, als würde man so Untertassen übers Wasser ditschen lassen. Und die findigen Reporter machten daraus dann den Begriff der fliegenden Untertasse. Und das war eigentlich der Startschuss des modernen UFO-Phänomens. Ne? Also daraufhin begann dann, ausgehend von den USA, so eine riesige Sichtungswelle, die sich in tausend von Zeitungsartikeln in diesem Jahr niederschlug, in denen Menschen untertassenförmige Objekte zu beobachten glaubten.
Gab es das davor noch nicht oder war das sehr selten oder war das das erste Mal, dass das so in Massenmedien aufgetaucht ist?
Also nicht in Massenmedien, wir hatten tatsächlich einige Sichtungswellen vorab. Mhm. 1946 gab es über Schweden die berühmten Geisterraketen, die auch ziemliche Wellen schlugen, in ihrem Deutungsrahmen ein bisschen weiter waren, also sprich, eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sie waren raketenförmig. Es gab dann die Spekulation, dass es sich um Weiterentwicklung der V2 handelt, die von den Sowjets weiterentwickelt worden seien und so weiter und so fort. Und auch in den Jahren davor, bis ins 19. Jahrhundert herein, gab es immer mal wieder so kleinere Zeitungswellen von Begegnungen mit merkwürdigen Flugobjekten. Aber als wirkliches Massenphänomen, das es ja bis heute ist, ist diese Kenneth-Arnold-Sichtung eigentlich der Startschuss für dieses Phänomen fliegende Untertassen, für diese Großdeutung der außerirdischen Raumschiffe, die hier seitdem umherschwirren sollen. Und in diesem Jahr sind eigentlich fast alle Narrative entstanden, die moderne UFO-Folklore auch zu bieten hat.
Also auch, dass die außerirdisch sind. Also die kommen nicht von hier, genau, sondern die kommen von irgendeinem Planeten, von der Venus, vom Mars.
Der Mars war sehr, sehr beliebt, als Ursprungsvermutung.
Das hat diesen Kenneth Arnold ja so ein bisschen berühmt gemacht.
Kenneth Arnold war tatsächlich auch dann beteiligt, das ist eigentlich weniger, in Deutschland zumindest weniger bekannt, an diesem berühmten Maury Island Vorfall. Mhm. Und zwar hat sich, wurde halt natürlich sehr schnell populär, war in vielen Medien und wollte dann auch das Phänomen Untertassen erforschen. Er hat auch tatsächlich mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Im Juli des Jahres 47, einen Monat, nachdem das Ganze überhaupt erst ins Laufen kam, da wurde er von dem Verleger Raymond Palmer engagiert im Grunde genommen, einen Fall zu untersuchen. Also Raymond Palmer hat ihm $200 geboten, einen solchen Fall in Maury Island, im Bundesstaat Washington zu untersuchen. Und dann
Verleger von was?
Der Verleger von verschiedenen Science-Fiction-Zeitschriften, wie die Amazing Stories, die ja schon also weit vor 47 herausgegeben hat, später auch das Fate-Magazin, das sich des UFO-Themas sehr annahm. Also da war er sehr umtriebig in dieser Szene.
Aber auch das war Unterhaltungsliteratur dann im
weiten Sinne. Genau, das waren wirklich Science-Fiction-Kurzgeschichten. Ne? Also ich sag mal, billig Groschenromane, ne? So. Und ja, wie gesagt, der bot halt dem Kenneth Arnold $200 an, dass der halt mal nach Washington fliegt und da mal einen Fall untersucht. Und das hat der Kenneth Arnold auch getan, ist dann dort Ende Juli 47 hingeflogen und hat sich in seinem Hotelzimmer mit einem Herrn Harold Dahl getroffen. Und das, ja, der erzählte ihm halt, er sei, gehöre zur Hafenpolizei hier in Maury Island, und sei am 21. Juni 47, also noch vor der Kenneth Arnold-Sichtung, auf Kontrollfahrt gewesen. Sein Sohn war dabei und sein Hund war dabei und sie sind halt diese Bucht entlang gefahren und plötzlich entdeckte er eine Reihe also von donutförmigen Objekten am Himmel. Sehr groß stehend, ein zentrales Objekt, das irgendwie taumelte und so aussah, als hätte es Probleme und drumherum mehrere andere. Und ja, die waren so silbrig, goldene Farbe, metallisch und hatten so ein Guckloch in der Mitte, ne? Also wie ein Donut halt. Und die schienen dann, dieses mittellige Objekt schien so stationär zu sein und schwankte so ein bisschen. Dahl zückte seiner Erzählung nach die Kamera, machte Fotos des Ganzen und plötzlich löste sich aus diesen Objekten drumherum eins. Man hörte so ein Grollen und dann begann das zentrale Objekt Funken zu sprühen. Und dann sind so weißmetallische Plättchen plötzlich vom Himmel geregnet, genauso wie dunkle Brocken. Ne? So eine Art Schlacke. Und ein Patrouillenboot da haben versucht, sich irgendwie zu schützen. Angeblich sei der Sohn von einem solchen Brocken verletzt worden und der Hund auch tatsächlich erschlagen. Ja. Also den Hund soll es erwischt haben, der Familienhund, großes Drama. Und dieser Harold Dahl habe dann da irgendwie auch was eingesammelt und so einen heißen Brocken und ist damit dann zu seinem Vorgesetzten gegangen, Fred Lee Chrisman. Und weil er musste ihm irgendwie erklären, warum das Boot beschädigt war von diesen ganzen runterregenden Brocken. Ne? Also musste sagen, ey, tut mir leid, das war jetzt nicht mein Fehler, da ist da was Merkwürdiges passiert, also ist ein Donut explodiert. Ne?
Wow, die Geschichte hat ja schon alles. Ja, okay.
Ja, also das ist schon ein Klassiker, aber es wird eigentlich noch viel, viel besser. Ne? Also Dahl berichtete dann gegenüber Kenneth Arnold auch, dass in den Tagen darauf sei so ein Mann auf ihn zugekommen, so mittelalt, mit einem schwarzen Anzug, und habe Dahl dann zum Frühstück eingeladen. Und Dahl hat es angenommen und dann fuhr der Mann in einer schwarzen Limousine vorweg. Und die hätten dann in so einem Diner gefrühstückt. Und da habe der Mann dann erstmal durchblicken lassen, dass er alles über die Sichtung von Dahl weiß, von diesem Donut und so weiter und so fort. Und hat ihm gedroht, er soll bitte nicht darüber reden und sonst wird es echt Probleme geben, ne? Also und so weiter und so fort. Das so als Nebengeschichte, die Dahl berichtete. Und dann führte er Arnold auch zu seinem Haus und zeigte ihm diese merkwürdigen, so einen solchen Brocken, so einen schwarzen Brocken, den hat er als Aschenbecher benutzt. Ne? Also
es war so Schlacke, was war das dann? Flüssiges Metall oder Stein oder wird das beschrieben?
Ja, für Arnold sah es einfach aus wie Labergestein. Spielt auch noch eine wichtige Rolle später. Auf jeden Fall, hat er sich dann halt auch mit dem Chrisman getroffen. Und der hat angeblich eine ganze Kiste voll, sowohl von diesem vulkangesteinartigen Material als auch von diesen Metallsplittern. So hieß es, ne? Am nächsten Morgen hat er dann halt diesen Chrisman getroffen und der berichtete, dass er dann am Folgetag auch in die Bucht nochmal rausgefahren sei und plötzlich sei aus den Wolken nochmal so ein Donut gekommen und ist so über die Bucht gekreist, als würde es irgendwas suchen. Jetzt hatte Arnold so langsam aber sicher gedacht, okay, das wächst mir bestimmt ziemlich viel. Ne? Hat dann einen Kollegen, auch einen Piloten, irgendwie hinzugezogen, E.J. Smith. Der war auch angeblich selbst UFO-Zeuge. Und die haben sich dann von Dahl und Chrisman so ein paar Fragmente gezeigt bekommen von diesem Lavabrocken und auch von diesem weißen Material. Das denen wiederum wie einfaches Aluminium erschien. Ne? Also wir haben einmal was aussieht wie Vulkangestein, das als Aschenbecher verwendet wird und dann so eine Art Aluminium. Und Genau, die Fotos wiederum konnten sie nicht vorweisen, die beiden, also Chris Smith und der Dahl, haben gesagt, ja, das müssen wir, die müssen wir suchen, wir wissen gar nicht, wo die rumliegen und so weiter und so fort.
Im Moment, die haben Fotos gemacht und die finden die nicht und die hatten ein UFO-Stück, was sie als Aschenbecher benutzen.
Okay. Ja, ganz genau. Ne? Und ja, und dann hat Dahl noch berichtet, dass er jetzt plötzlich anonyme Briefe bekommen hat. Und laut diesen Briefen seien diese fliegenden Scheiben würden einer außerirdischen Rasse zukommen, die man als Götter bezeichnen könnte, die eigentlich die Herrscher über die Erde sind. Sie sind die Besitzer und Beschützer der Erde und machen sich jetzt halt Sorgen wegen der Atombombe.
Ach, das auch? Und, mein Gott, da ist ja alles drin, schon so früh. Ja. Das ist ja der Hammer. Ja.
Alles drin, ja. Und ja, dann haben Arnold und Smith haben dann den Militärgeheimdienst hinzugezogen. Ne? Die haben dann einen Leutnant Frank Brown und einen Captain William L. Davidson vom Air Force Nachrichtendienst angerufen und haben gesagt, pass mal auf, hier ist was, da müsst ihr euch mal angucken, hier gibt es Wrackteile von einem unbekannten Flugobjekt und so weiter und so fort. Und wir sind dann auch gekommen, haben Dahl und Chrisman interviewt und so weiter und so fort, hielten das Ganze aber für einen Schwindel. Die haben gesagt, das ist doch alles Quatsch hier, haben aber trotzdem so ein paar Proben von diesen Lavabrocken und den Aluminiumplättchen da mitgenommen und wollten dann, mit ihrem Flugzeug losgeflogen, mit einer B-25. Und die ist dann aber in der Nacht zum 1.8. ist die abgestürzt. Und die beiden, also Brown und Davidson, sind dabei verstorben.
Wirklich? Stimmt das? Ist das nachgewiesen?
Ja, das ist nachgewiesen. Und das hat Arnold, hatte dann richtig Panik und glaubte ganz klar, ey, das Flugzeug wurde manipuliert, finstere Mächte sind hier am Werk und so weiter und so fort. Und plötzlich war auch Chrisman verschwunden. Ne? Also der war nicht mehr ausfindbar. Und so Zeitungsreporter haben dann so Gerüchte aufgeschnappt und haben gesagt, oh, dass der angeblich mit einer Militärmaschine nach Alaska geflohen sei. Ja, dann war irgendwie für Arnold so irgendwie alles durch, was soll ich jetzt hier noch machen? Ne? Also die beiden Air Force-Leute sind tot, Chrisman ist weg und dann wollte er zu dem Dahl fahren und sich verabschieden. Er war ja bei dem schon mal zu Hause. Und da sagt er, oh, als er dann da 4 Tage zuvor da war, das hat sich völlig verändert, dieses Haus. Ne? Also plötzlich sah das aus wie so eine Baracke, die schon seit Monaten leer steht und gar nicht so, wie er das in Erinnerung hatte. Und auch der Dahl war nicht mehr auffindbar. Ne? Und dann hat er versucht, über die Telefongesellschaft dem irgendwie eine Nachricht zukommen zu lassen und die haben gesagt, der ist hier gar nicht verzeichnet, die gibt's gar nicht. Und dann hat sich das FBI eingeschaltet in die ganze Geschichte. Ne?
Der Arnold war gutgläubig, oder? Ja. Der war sehr, also der dachte wirklich, ich bin da an was dran. Ja, ne? Genau. Nun, das wird ja immer wilder, okay?
Ja. Dann kam das FBI ins Spiel, weil aber die Zeitungen jetzt auch berichteten, ne? Auch in Deutschland gibt es zu diesem Fall tatsächlich, ich habe da so eine gute Handvoll Zeitungsartikel, die darüber berichten aus der Zeit, über diesen Maury Island-Vorfall. Und dass das FBI halt irgendwie hellhörig geworden, hat sie das Ganze dem Ganzen vorgenommen und gibt es auch Dokumente zu. Und die haben die beiden ausfindig gemacht, den Dahl, den Chrisman, haben die am 7.8. auch verhört. Und da sollen die beiden dann laut den Akten zugegeben haben, dass sie das Ganze erfunden haben. Ne? Also die schwarzen Brocken sind einfach tatsächlich Lavagesteine aus der Umgebung. Und die berichten dann aber, dass sie das diesen Raymond Palmer erzählt hatten und geschickt hatten, so ein Schwein. Und der hätte daraufhin halt den Arnold engagiert. Und Palmer hätte den beiden für eine Exklusivstory viel Geld geboten und dann haben sie sich halt so alles aus den Fingern gesogen.
Also es ging um Geld am Ende.
Genau. Und auch gegenüber Davidson und Brown, also die beiden abgestürzten Geheimdienstmitarbeiter, sollen die beiden vorab schon zugegeben haben, dass das Ganze ein Schwindel ist.
Aber sind die jetzt abgestürzt oder war das auch Fake? Die sind wirklich abgestürzt.
Abgestürzt, also der Unfall wurde untersucht und Sabotage wurde ausgeschlossen. Offensichtlich lag da ein Motorschaden vor, laut den FBI.
Mein Gott, aber da ist ja alles drin. Und Man in Black,
ist alles drin.
Außerirdische Götter, Regierungszerstörung, Gefahr der Atomenergie, der Waffen.
Genau. Ne? Also so ein komplettes Weltbild schon, was wir heute kennen. Ne? Und auch das Projekt Blue Book hat sich in der ganzen Sache ja angenommen damals. Und der frühere Leiter Edward J. Ruppelt hat in seinem Buch dann auch geschrieben, dass es vielleicht der bestgemachte und spektakulärste Hoax der UFO-Geschichte ist. Ne? Also jetzt ist aber, was jetzt spannend an dieser ganzen Nummer ist, ist Folgendes. Also der Raymond Palmer, war ja halt Herausgeber von den Science-Fiction-Heftchen, Amazing Stories und vom Fate Magazine und war so ein ganz früher Promoter der ganzen Geschichte, ne? Also der war auch ganz schnell drin in verschiedenen Forschungsvereinen und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, steigert die Auflage, ne? Der hat da ein Interesse dran. Genau. Oder er fand es vielleicht auch wirklich persönlich interessant.
Ja, das geht eigentlich noch ein bisschen weiter, weil also ganz viele UFO-Narrative sind schon in diesen Kurzgeschichten in seinen Science-Fiction-Heften vorher erschienen. Ne? Also ganz, ganz eigentlich fast alles aus der UFO-Szene findest du schon vor 47 in seinen Heftchen wieder. Und auch dieser Lee, Fred Lee Chrisman, so ist sein voller Name, spielte da schon eine Rolle. Und zwar, der war früher mal Kampfpilot und war Abonnent oder dauerhafter Leser von Amazing Stories. Und 1946 gab es Amazing Stories, eine Science-Fiction-Geschichte, die von einem teilsprungenen UFO in Donutform handelte. In den 60er Jahren ist dieser Chrisman wieder in den Fokus der Behörden gelangt. Dem wurde nämlich damals vom FBI vorgeworfen, dass er in Verbindung mit dem Kennedy-Attentat steht.
Ach.
Ja, das ist nachher im Sande verlaufen, aber der ist halt nochmal irgendwie in den Fokus gerückt.
Ja.
Und wiederum zurückgegreifend in die 40er Jahre hat er, also in Palmers Zeitschrift, in Amazing Stories, gab es so eine ganz berühmte Geschichte, das war Shaver Mystery. Das war dann nicht als Science Fiction, sondern reales Mysterium gewesen sein. Und zwar hatte der Palmer damals Briefe, so ab 43, von einem Richard Sharp Shaver erhalten. Ja, was für ein Wortwitz, ne? Sharp Shaver, aus Bardon, Pennsylvania. Und der hat berichtet, dass es ein unterirdisches Volk geben würde, die nennen sich Deros, und dass da, die irgendwie eventuell die Menschheit bedrohen, und hat so eine, also immer weiter ausbauend in den Amazing Stories gab es dann immer mehr Geschichten, und das wurde immer weiter ausgebaut, so eine richtige Kosmologie. In diesem Zuge hat Chrisman mehrere Leserbriefe geschrieben, die auch abgedruckt wurden. Amazing Stories, ich habe die auch alle hier vorliegen, in denen er zuerst unter Pseudonym, später auch unter Vollnamen berichtet, er selbst sei während des Krieges in Burma abgestürzt und habe dann in einem unterirdischen Tunnelsystem gegen diese Deros gekämpft und so weiter und so fort. Und auch mit Nazis unter der Erde, und also hat dann auch so ganz wilden Kram da dazugegeben. Also das ist schon mal unglaublich spannend, weil das alles so irgendwie vermischt ist. Ne? Also wir haben diesen Palmer, wir haben den Chrisman, den Arnold, alle hängen zusammen, und wir haben diesen plötzlich ein Man in Black File, der da berichtet wird.
Ja, und tauchen die da auch das erste Mal auf?
Genau, das erste Mal in dem Maury Island-Vorfall. Da gab es den Begriff noch nicht. Den gab es erst später. Und zwar über Albert Bender, einen UFO-Forscher, der dann irgendwann berichtete, dass ihm drei Gestalten zu Hause begegnet seien, schwarze Anzüge, bla 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 bla, haben ihn bedroht wegen UFOs und so weiter und so fort. Und wer war da wieder mit im Spiel? Ray Palmer, ne? Ray Palmer war nämlich ein guter Freund, die haben sich viel ausgetauscht. Ray Palmer hat dann auch als erster ein Buch geschrieben über diese Begegnung mit den drei Aliens. Erst viele Jahre später hat Albert Bender überhaupt auch ein eigenes Buch geschrieben, Flying Saucers and the Three Men und so weiter und so fort. Also Palmer mischt irgendwie in dieser Zeit wirklich in all diesen Narrativen mit, am laufenden Band. Und möglicherweise ist er auch mehr oder weniger der Urheber vieler dieser Narrative, ne, dieser Zeit.
Ja, Echos davon, also das ist fast 80 Jahre her, ne? War das jetzt die erste? Naja, er ist ja kein Whistleblower in dem Sinne, weil er nicht für eine staatliche Agentur oder sowas gearbeitet hat, ne?
Eher nicht, aber als Whistleblower sind natürlich dann also diese angeblichen Beamten da aufgetreten und so. Also das, die Geschichte rund um diese Maury Island, den Schlacken und so weiter und so fort, das spielt ja schon eine Rolle, ne? Also auch diese beiden Beamten, und also diese ganze Geschichte ist eigentlich so die erste UFO Verschwörung im Grunde genommen, ne, die da behauptet wird und die ja eigentlich so der Wegbereiter ist für alles, was dann später kam.
Ja, hat er damit Geld verdient, der Verleger, oder hat das funktioniert?
Ja, das war halt ein Geschäftsmann, ne? Also der
hat das auch geklappt? Ich denke ja, oder? Ich meine, das war so ein richtiger Hype, ne?
Genau, gerade mit so Shaver Mystery und so sind die Auflagen sehr gestiegen damals. Das war schon erfolgreich. Und das Fate Magazine, das sich nachher wirklich diesem Thema fliegende Untertassen sehr angenommen. Das war wohl schon sehr lukrativ in dieser Zeit.
Ich denke, das hat auch dazu beigetragen, es gab ja dann immer mehr Sichtungen, denke ich, weil je mehr man über was berichtet, umso mehr bilden sich die Leute ein oder haben mehr Aufmerksamkeit, man weiß es ja nicht. So dass der Staat selber auch angefangen hat, ne, dieses Projekt Blue Book und sowas.
Genau, Sign, Blue Book,
Was haben die da gemacht und warum?
Naja, es gab halt diese, ich sage jetzt mal diesen bösen Begriff der Hysterie, also ne, in den USA, also so wird es so oft in den Zeitungsberichten, ne, die Untertassenhysterie, also gerade die europäischen Zeitschriften, Zeitungen haben das erst sehr belächelnd aufgenommen alles, die fliegenden Scheiben der Amis da drüben. Naja, und dann stellt ja halt irgendwie doch die Frage im Raum, ey, was sehen die Menschen da und ist das vielleicht eine Gefahr für die nationale Sicherheit?
Ja, kalter Krieg, ne?
Genau.
Ja.
Und auch selbst die, ich sag mal, also als dann das Projekt Sign 1949 gestartet wurde, das war der Vorgänger von Blue Book, da gab es so zwei Fraktionen, ne, innerhalb der Behörden, also oder der Beamten. Die einen glaubten dann wirklich, dass das möglicherweise interplanetarische Raumschiffe sind und die anderen glaubten halt, dass es eine Hysterie, da steckt nichts hinter. Andere Geheimdienstvertreter hatten auch die Befürchtung, dass das so eine geschürte Massenpanik durch Kommunisten sein könnte, ne, die damit versuchten, das Land zu destabilisieren. Also da gab es dann also ja viele, viele Thesen und so schlägt sich das auch in diesem Sign-Bericht nachher wieder, ne, der so irgendwie widersprüchlich ist. Einerseits sagen die, naja, wir haben eigentlich nichts gefunden und andererseits können wir aber das nicht ausschließen und wie man so im Nachhinein wusste, waren die Vertreter dieses Projekts da sehr verstritten untereinander, weil sie sehr unterschiedliche Auffassungen waren, wodurch dieser Bericht halt so widersprüchlich ist.
Da, was übrigens auch, habe ich das Gefühl, eine Konstante ist.
Ja.
Dass
ja,
man nie, das man auch. Ist nie sicher. Ne? Es wird immer, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Man weiß nie so richtig, was war es oder was nicht.
Ja. Weil wir halt vornehmlich anekdotisches Material haben.
Ja.
Ne? Also wir müssen irgendwelchen Menschen entweder glauben, die etwas behaupten, da sind wir bei den Whistleblowern, oder dass die Wahrnehmungsfähigkeit der Zeugen der Menschen, die etwas gesehen haben, zutreffend war. Da sind wir wieder bei natürlich der klassischen UFO-Forschung, die Fallermittlungen betreibt, ne, und da versuchen muss, das so gut wie möglich runterzubrechen auf die tatsächlichen, also die wahrnehmungspsychologischen Effekte und so weiter und so fort, da irgendwie ja auf einen Nenner bringen muss, den man untersuchen kann, wo man sagen kann, okay, die Person hat schon was gesehen am Himmel, aber das war vielleicht ein Flugzeug oder ein Folienballon oder halt ein UFO im engeren Sinne, wenn wir diesen Fall nicht aufklären können. Ne? Und das kommt ja durchaus vor. Also ich bin ja kein UFO-Skeptiker. Ich halte, es gibt spannende Fälle,
ja,
die wir nicht erklären können. Und ich habe nur keine Hypothese, was dahinter steckt. Denn UFOs heißt ja nur unidentifiziert und dementsprechend ist das Nicht-Begriff. Ne? Er sagt uns nur, was es nicht ist, aber er sagt uns nicht, was es ist. Und ob das jetzt Alien-Zeitreisende oder blub ist, das kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht.
Ne? Ja, also genauso denke ich übrigens auch. Also ich weiß es einfach nicht und ich möchte auch nicht jetzt hier irgendwie sagen, dass das alles Quatsch ist, weil ich möchte eher das Whistleblowing beleuchten und was für Narrative so durch die Gegend schwirren und wer die so konstruiert. Und was man, warum das vielleicht passiert, was man vielleicht auch nicht weiß, aber man kann die Auswirkungen auf jeden Fall beobachten. Also
absolut.
Und Muster erkennen. Also das rücken wir mal weiter. Ich habe jetzt hier eine Notiz. Donald Kehoe, 1957. Der Weltraum rückt näher.
Genau. Erschien sogar in Deutschland 1954. Major Donald Kehoe, einer der ganz frühen, ich sag mal, UFO-Forscher, war Leiter vom National Investigation Committee on Aerial Phenomena, dem NICAP, einer zivilen UFO-Forschungsorganisation. Und der hat 1950 das erste Buch veröffentlicht, Flying Saucers Are Real. Mhm. Und das ist dann 1954 und etwas erweitert und überarbeitet als in Deutschland erschienen, als Der Weltraum rückt näher. Und auch in diesem Buch behauptet er halt schon, das US-Militär wisse mehr, die wissen ganz genau, dass UFOs Aliens sind. Das wird aber verschleiert, um keine Massenpanik zu schüren. Also da haben wir diese ganzen, das ist Narrativ schon wieder und schon sehr ausgearbeitet. Was auch schon, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, was eine große Rolle spielt. Er schreibt halt auch, die Wahrheit wird bald offenbart werden. Also jetzt bald ist die Disclosure gekommen.
1957. Ne?
Und 1954.
1954, ja. Entschuldigung, genau. Und der war halt, das war jetzt kein Roman, sondern er war, was war der? Der war Angestellter vom Militär oder?
Genau, er hatte eine Militärkarriere, war zu dem Zeitpunkt aber schon ausgeschieden, also war zivil, hat aber seine Kontakte immer wieder bemüht. Also
auch das kennen. Oh Gott, das wiederholt sich ja alles. Auch das kennen wir ja jetzt. Ne? Genau, das findet jetzt gerade wieder statt. Okay.
Ganz genau. Und dann wichtiger Punkt halt, dieses die Erwartung schüren, die Heilserwartung schüren. Ne? Bald ist es soweit. Jetzt bald. Wir sind kurz davor, dass jetzt die Disclosure eintreten wird. Ne? Also dass die Wahrheit sich offenbart wird.
Gibt es da eine Vermutung? Hat er das ernst gemeint? Wurde er gesteuert? Oder was war denn, also warum hat er gemeint, dass das bald passiert und was meint er, was daran gut wäre?
Naja, ich denke, er hat Heilserwartungen gehabt an diese Hochtechnik, die uns, also unsere irdischen Probleme, ne? Also wir waren 54 oder Anfang der 50er Jahre halt, ne? Wir hatten diesen Kalten Krieg, wir hatten die Atombombe, wir hatten Atomenergie, also irgendwie war ja Umweltverschmutzung spielte langsam, aber sicher auch eine Rolle. Da hatten ganz viele Leute ja auch Ängste. Ne? Das, das sind ja immer wieder auch Bestandteile Heilserwartungen des UFO-Themas. Ne? Also auch bei Nahbegegnungen, dass die Aliens sagen, wir sind hier, weil wir uns Sorgen machen, wie ihr mit der Erde umgeht und wir wollen euch helfen, euch weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Und so glaube ich auch, dass Kehoe durchaus der Heilshoffnungen hatte im Grunde genommen. Ne? Also wo dann schon so proto-religiöse Momente eine Rolle spielen. Ne?
Mhm. Also das Buch wurde auch in Deutschland veröffentlicht. Genau. Heißt das, dass sich auch hier die Sichtweise dann in den 50ern so langsam verändert hat? Man hat das vielleicht ernsthafter genommen, das Thema?
Naja, es ist, glaube ich, im Wendler Verlag erschienen. Der Wendler Verlag hat ja die UFO-Nachrichten rausgegeben. Ich glaube, den gibt es heute sogar noch. Mhm. Das war eine sehr kontaktlernahe Szene. Wir hatten sehr viele Ingenieure und so als Mitglieder, aber es war halt, die standen diesen George Adamski und so sehr nah und auch deutschen Kontaktlern, die halt engelsgleichen Menschen von der Venus und so begegnet sein wollen und denen halt auch diese Heilsversprechung machten. Ne? Und der Wendler Verlag hat damals ganz, ganz viele Bücher aus den USA überhaupt ins Deutsche übersetzt und hier veröffentlicht. Ne?
War in den 50er, 60er Jahre, was waren da gerade, war dann diese Kontaktler-Szene so das Hype-Thema oder Venusianer?
Genau.
Oder
George Adamski, also den frühen 50ern ging das los, ne? Und ja, George Adamski ist eigentlich immer noch das Aushängeschild, ne? Gibt noch zwei, drei andere und gerade aus dem lateinamerikanischen Raum, da gab es auch noch einige in den USA, aber halt auch im kleineren Rahmen in Deutschland immer wieder, dass da Menschen in die Öffentlichkeit traten oder in der Szene auftraten, die halt sich als Kontaktler.
Die haben dann behauptet, wirklich, ich habe regelmäßig Kontakt mit Außerirdischen und die hatten dann irgendwelche Botschaften für mich.
Genau. Ne, also der Unterschied jetzt zu diesem anderen Narrativ Alien-Entführung ist halt, dass das so auf Augenhöhe Begegnungen sind. Ne? Also sprich, der Kontaktler ist mit denen auf Augenhöhe, der tritt mit denen in Gespräche ein und kann seine Sichtweise darstellen, die stellen ihre dar, sie laden ihn zu Rundflügen mit ein zum Mars, zur Venus, zum Merkur oder wie auch immer. Ne? Das war zum Zeitpunkt 40er, 50er Jahre, da war die Herkunft ja meistens bei uns im Sonnensystem verortet. Ne? Also wie gesagt, der Mars war ja am beliebtesten. Mhm. Also da hat man noch nicht, heute würde man immer sagen, ja, die kommen aus irgendeinem Sternsystem.
Ja, weil wir wissen, dass auf dem Mars nichts los ist. Aber
ja, ganz genau. Ne? Das wusste man halt noch nicht, ne? Dass das wie das
Sonnensystem. Ja, das fing ja gleich mit Krieg der Welt an. Ich weiß auch, in der Kultur dann die Filme, ne? Da sind, glaube ich, in der Zeit dann noch massenweise so B-Movies rausgekommen. So ziemlich schlechte Filme, wo dann
Edward, ne, der dann da ja Invasion von Mars-Geschichten und so rausbrachte, ne, genau.
Oder ich war auch in Frankreich, Louis de Funès, die außerirdischen Kohlköpfe, ich glaube, das war dann die 60er oder so, aber das
Ich habe sogar schon 70er, aber ja.
Oder 70er, aber das hat dann bei uns auch eine Reflexion gefunden, sehr wahrscheinlich auch auf komische Weise, aber es hat die Kultur dann durchdrungen, immer mehr.
Ja, den Film habe ich hier immer noch auf Blu-ray stehen.
Also. Ah, wirklich? Ja, klar. Den habe ich als Kind gerne geguckt, ja. Ich weiß auch zum Beispiel jetzt sind wir 50er, 60er, ich weiß zum Beispiel, mein Vater hatte so Bücher, dass 60er, 70er, dass das immer populärer wurde, das Ganze wurde auch immer mehr vermischt mit Esoterik und Bücher über Magie und UFOs, das wurde quasi in einem Atemzug genannt, immer mehr Fachverlage sind, glaube ich, entstanden.
Genau. Ne? Auch jetzt die großen Welterfolge, ne? Also Erich von Däniken, Erinnerung in die Zukunft, Ende der 60er
Jahre.
Ende der
60er, ne? Ja, das war ein Welterfolg, ja. Glaube ich, ne?
Ja, also das hat ja sogar einen Kinofilm dann gegeben, ne? Also mit gleichem Titel, der sehr erfolgreich, sogar Platz 1 der Kinocharts wurde und so weiter und so fort.
Ach, der hat dann quasi jetzt wie Ancient Aliens, der hat das ganze Narrativ noch in die Vergangenheit transformiert. Ne? Der hat gesagt, die sind, die machen das schon, die sind schon lange da und die haben unsere Kultur schon seit tausend Jahren geprägt.
Genau, aber das ist ja auch, das hat er ja nicht erfunden, ne? Wir hatten vorher schon Robert Charot und das geht ja eigentlich zurück bis in die 20er Jahre. Da hatten wir Charles Fort, der auch schon solchen. Davor hatten wir den kosmischen Horror, also oder parallel dazu hatten wir H.P. Lovecraft, der ja auch immer wieder den Cthulhu als den Beherrscher der Welt seit Jahrtausenden, ne? Als außerirdischen Gott, den wir auch in diesem anonymen Briefen in der Maury Island-Fall wiedergefunden haben, ne? Die Aliens als Besitzer der Erde, als Götter. Also sprich, dass die Geschichte, die Präastronautik, könnte man sagen, ist viel, viel älter als denjenigen. Aber er war der, der das zu einem Weltphänomen gemacht hat, muss man ganz klar sagen.
Ja, vielleicht auch gute Bilder, der konnte vielleicht gut schreiben und der war der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Genau. Ne? Ja. Also das war ja dann doch Sensation, ne? Wirklich Sensation und lief einfach Millionen Auflagen. Das war schon ein Phänomen.
Und offizielles Whistleblowing so von staatlichen Stellen, war es da ruhig so 70er, 80er oder kam da auch immer wieder was?
Also möglicherweise, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Also ich habe da jetzt keine spektakulären Fälle jetzt im Gedächtnis zumindest, die so richtig eingeschlagen haben in der Szene. Da würde ich eigentlich vermuten, dass das eher in den 80ern nochmal einen richtigen Run begab, 80er und 90er, aber das so richtig.
80er, genau, da habe ich eine Notiz. Bob Lazar, 80er Jahre, Las Vegas TV, George Knapp. Was war denn da los?
Naja, Bob Lazar ist ja bis heute immer noch ein Name in der Szene. Ja. Ne? Erstmals bis im Mai 89 unter dem Pseudonym Dennis. Bei George Knapp in Class TV in Las Vegas aufgetreten und behauptete, er sei ehemaliger Mitarbeiter einer streng geheimen Einrichtung innerhalb der Area 51 in Nevada. Mhm. Und da habe er an Alien-Technologie gearbeitet. Und später trat Lazar auch unter seinem echten Namen auf und behauptete halt, er sei vom Dezember 1988 bis April 89 leitender Physiker eines Back-Engineering-Teams gewesen, das einen UFO-Antrieb rekonstruieren sollte.
Wow, das ist ja schon mal. Genau, George Knapp war Journalist.
Genau. Und hat halt damals diese Fernsehsendung in Nevada oder in Las Vegas gehabt.
Dann könnte man sagen, dieser Bob Lazar war ein Whistleblower. Oder?
Nach seiner Darstellung, genau. Ne? Also er behauptet halt von sich, er sei Physiker und Elektroingenieur und habe in beiden einen Master. Den einen hätte er am MIT gemacht. 1982 und den anderen Master hat er 85 am Caltech gemacht, also zwei Elite-Universitäten. Mhm. Und in manchen Interviews vertauscht er die, also manchmal ist es die eine 82 und manchmal auch die andere, das kann dann mutter hin und her springen in seinen Erzählungen. Und nach seiner Darstellung ist es, er hat halt da gearbeitet, in dieser streng geheimen Einrichtung, der S4 am Papoose Lake. Und die USA würden 9 abgestürzte Untertassen besitzen. Mhm. Und er habe an diesem Sportmodell, wie er es nannte, weil das so eine schnittige Form hatte, gearbeitet.
Ich weiß, der ist sehr umstritten. Ich glaube, fast alle seine Aussagen wurden auch hart auseinandergenommen. Und man kann, glaube ich, einfach sagen, der Mann ist ein Betrüger.
Das wird vielfach nicht so gesehen.
Nein?
Oh. Nein. Also, der hat ja eine große Fangemeinde. Ich glaube, nicht unumstrittene Kopfverlag hat, glaube ich, erst vor 2 Jahren oder so die Autobiografie von ihm veröffentlicht. Auf dem Streaming gab es eine Dokumentation über ihn, jetzt eine ganz recht aktuelle vor wenigen Jahren. Also der ist halt immer noch ein populärer Whistleblower der Szene.
Ne? Ich meine, er hat Ahnung von Physik. Ich habe mir auch mal ein paar Sachen von ihm angeguckt. Also er ist kein dummer Mensch.
Nee.
Aber ich würde dann immer sagen, wenn das wirklich wahr wäre, Der Staat würde so jemanden doch, der hätte doch sofort einen Unfall. Also der würde doch nie dazu kommen, sowas zu erzählen. Ich kann das nicht glauben.
Ich auch nicht, aber ich kann es vor allem deswegen nicht glauben, weil seine ganze Geschichte löchriger ist als jeder Käse, den du dir vorstellen kannst. Also es geht ja schon damit los. Also wenn er hat an diesem Sportmodell gearbeitet, mhm. ne? Und habe dann, nachdem allen seinen Vorgängern das nicht gelungen ist, habe er den Antrieb ja rekonstruieren können, weil er das superschwere, stabile Element 115 entdeckt habe. Und dieses Element 115 sei quasi der Raumschiff, ja, der Treibstoff gewesen, mit dem die Raumzeit gekrümmt werden kann. Mhm. Ja, und er hat ja zu dem Zeitpunkt hat unser Periodensystem noch kein Element 115 aufgewiesen.
Ich glaube, das kann man auch nur, ich weiß nicht, ob man synthetisieren kann, aber wenn dann nur in geringsten Mengen, denke ich mal. Und ist ja. es wirklich stabil, das weiß ich auch nicht.
Ja, das Element haben wir tatsächlich inzwischen entdeckt. Mhm. Ne? Und zwar, wann haben wir es? 2004, genau. Das wurde in Russland 2004 das erste Mal synthetisiert, das Element 115, und heißt Moskovium. Nach benannt, ne? Und es ist natürlich nicht stabil, entgegen der Behauptung von einem Herrn Bob Lazar, es ist instabil. Daraufhin hat Bob Lazar dann später sein Narrativ verändert. Dann sagt er nämlich, oh, vielleicht habe ich mich auch, vielleicht war es auch Element 114 oder 115. Ich erinnere mich nicht mehr, aber das kann auch sein, dass es irgendwie ein stabiles Isotop war, was ich da gefunden habe. Ich weiß das alles nicht mehr, weil die Regierung hat mir auch meine Erinnerungen ein bisschen
Nee, mich hat das fasziniert, weil die Physik sagt, so eine Insel der Stabilität voraus, aber ich glaube erst ab Element 120 oder 118, da gibt es theoretische Vorhersagen, genau, dass die damit ja stabil sein könnten.
Die wurden zu dem Zeitpunkt, hatte man auch tatsächlich in diesem 10er-Bereich das noch angenommen, also in den End-80ern, ne? Mhm. Da hatte man das auch durchaus noch angenommen, dass es sein könnte. Hat sich halt nur nicht als solch nicht so herausgestellt, ne? Das konnte Lazar nicht wissen, als er seine Geschichte erfunden hat.
Was hat er erzählt? Also, was ist sein, warum tut er das? Um der Menschheit zu helfen oder um was Gutes zu tun? Oder warum hat er das gemacht?
Ich glaube, dass Lazar einen Hang zum Lügen hat. Also man muss vielleicht erstmal erzählen, also dass natürlich nach seinen ganzen Geschichten haben viele Leute seine Geschichte versucht nachzuvollziehen.
Ja.
Und die haben einfach festgestellt, ey, da war nie ein Bob Lazar an Caltech oder MIT. Die sind tatsächlich da hingefahren, ne? Da gibt es so der frühere Area 51-Forscher Glenn Campbell zum Beispiel. Der ist einfach da zum MIT gefahren, ist Institutsarchiv gegangen und hat die ganzen Studentenjahrbücher, die Inskriptionslisten, die Telefonbücher durchgewälzt, ne, zwischen den 70ern und 90er Jahren, um zu gucken, finde ich da irgendwo einen Robert Lazar, Bob Lazar. Nein, hat er nicht.
Er hat keine Papierspuren hinterlassen, was man eigentlich...
Genau. Ja. Jetzt kommt natürlich wieder Erzählung von Lazar, der sagt, ja, das wurde ja auch alles vernichtet. Ne? Also sprich, die Regierung hat mich quasi gelöscht. Es exzitiert nicht mal mehr meine Geburtsurkunde, gar nichts exzitiert, hat er behauptet. Nun ist Lazar oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Mhm. Ne? Also aufgrund von Scheidungen, aufgrund von Betreiben eines illegalen Bordells und so weiter und so fort.
Ja, das hat er auch noch gemacht?
Okay. Das hat er auch noch gemacht. Ja. Und interessanterweise sind die angeblich nicht mehr existenten Unterlagen dabei wiederum aufgetaucht. Also plötzlich hat er doch wieder eine Geburtsurkunde und so weiter und so fort. Ne? Da ist ein großes Hin und Her. Er hat ja auch behauptet, er hätte ein bisschen Element 115 geklaut.
Mhm, und hat es jetzt irgendwo verbuddelt, oder was sagt er jetzt?
Genau, ne, also wie man das halt so macht, wenn man in der strengst geheimsten Anlage der Welt arbeitet, dass man mal sich ein bisschen was in die Tasche steckt und da rausspaziert. Er hat ja auch Freunde mitgenommen, mit denen sie UFOs beobachtet haben, dann da an der Area 51.
Die Geschichte habe ich gehört und die haben angeblich was gesehen.
Ja, ich glaube, seine Freunde spielen auch eine Rolle in seinem Narrativ. Also ich glaube, dass, denn es passt vorne und hinten nicht. Ne? Sein ganzes, also in den USA... Im Geheimdienst, wenn ich für geheime Projekte arbeite, gibt es eine Need-to-Know-Befugnis. Also ich erfahre so viel, wie ich wissen muss, um meinen Job zu machen.
Ja.
Bob Lazar hat angeblich alles erfahren. Also der durfte jeden Tag in die Bibliothek dort gehen. Der hat erfahren, dass die Aliens schon seit 10.000 Jahren kommen, dass Jesus wahrscheinlich auch ein Außerirdischer war. Das alles steht in diesen Dokumenten und die Obduktionsfotos von Aliens. Also alles Scheiß, mit dem der überhaupt nichts mit seinem Job zu tun hat.
Ja.
Ne? Außer der hat ja nur 4 Monate da gearbeitet nach seiner Erzählung. 4 Monate. In der Zeit hat er den Raumschiffantrieb rekonstruiert, ist eingearbeitet worden, hat einen Raumschiffantrieb rekonstruiert, hat das Zeug rausgeschmuggelt.
Ja, ein Genie, der Mann, ja.
Ja, Wahnsinn, ne? Was auch interessant ist, das einzige Abschluss, der ihm nachgewiesen werden kann, ist sein Highschool-Abschluss. Und da war er, was war denn das noch? Warte, ich muss kurz überlegen. Der hat nämlich gar nicht so gut abgeschlossen mit seinem Abschluss. Ich glaube, der war so im hinteren Drittel der besten Liste seines Jahrgangs. Ne? Also, weiß nicht, Platz 110 von 200 oder so. Also Mittelmaß, maximales Mittelmaß. Und mit einem solchen Abschluss kommst du nicht ans MIT und auch nicht nach Caltech. Nee. Ne?
Also, wie viele Jahre konnten die das durchziehen? Oder wann wurde das zerlegt? Also fing das sofort an?
Ja, schon in den 90er Jahren, weil der Lazar ist damals, hat sich so zum, also wie ein Superstar aufgespielt. Ne? Der hatte sich ja schon vorher mal viel, viel Geld geliehen, ist ja dann auch bankrott gegangen. Also er galt ja so als, war ja selbstständiger Fotoentwickler. Das war sein eigentlicher Beruf. Der hat also Fotos entwickelt und was sein Markenzeichen war, dass er dann entweder mit seinem selbstgebauten Raketenauto die Fotos ausgeliefert hat und dann mit einer fetten Corvette, die er sich gekauft hat. Ja. Das Geld zusammengeliehen und den Leuten die zurückgezahlt, das ist auch wie eins seiner Gerichtsverfahren. Und da hat er sich dann später auch das Kürzel S4 aufs Nummernschild machen lassen, also für diese angebliche Einrichtung, der er gearbeitet hat. Und hat sich wie so Augenzeugen der Zeit beschreiben, wenn da so UFO-Conventions waren in Nevada, hat er sich da also so ein umgeben von so Protégés und dann so wie so ein Superstar da aufgeführt und ja, ist dann aber auch in böse Streitereien im frühen Internet in den 90er Jahren, wie gesagt, mit Glenn Campbell und anderen, wo dann diese Protégés von ihm wirklich, da gibt's auch noch, ja, die sind noch erhalten, diese damaligen Seiten, wie die dann ihre Kritiker also mit auf übelsten Jargon da beschimpfen als Hurensohne, Dreckschweine, Motherfucker, sonst irgendwas. Ne?
Also, Gott, auch das kennen wir ja. Also es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Also ja. Es ist jetzt leider nicht so, dass der George Knapp als ehrlicher Journalist, der übrigens jetzt auch noch unterwegs ist, auf den kommen wir vielleicht später noch, der hat dann nicht gesagt, oh, tut mir leid, ich bin einem Betrug auferlegen, Bob Lazar ist ein Betrüger und so wie es ein guter Journalist machen würde, ist nie passiert, oder?
Nein, die sind, glaube ich, immer noch recht dicke und ich glaube, er steht immer noch hinter der Geschichte von Bob Lazar.
Wirklich? Ne?
Ja. Also ich glaube, soweit ich weiß, hat er sich davon nie distanziert, im Gegenteil, hält er zu ihm. Ne? Während Bob Lazar bei vielen UFO-Forscher-Kollegen in den USA nicht gut wegkam, also ein Jacques Vallée oder weltweit ein Jacques Vallée hielt ihn einfach für einen Märchenerzähler, intelligent, aber halt ein Schwätzer, Märchenerzähler, Stanton Freeman, der auch sehr viel recherchiert hat, der selbst im Sicherheitswesen gearbeitet hat, also der in Geheimprojekten als Physiker gearbeitet hat, also ein bisschen weiß, wie so die Geheimhaltung läuft, der hat von vornherein gesagt, ey, so läuft kein einziges Geheimprojekt, wird so ablaufen, wie das dieser Lazar erzählt. Und Ed Mitchell, ehemaliger Astronaut, Mondastronaut, hat auch gesagt, das ist alles Quatsch. Also ihm ist sehr, sehr viel auch Widerspruch entgegengekommen aus der Szene selbst. Ja, Lazar hat einfach auch seine Geschichten immer wieder angepasst dann. Ne? Dann kam halt diese Rettungsanker. Ne? Mein Gedächtnis ist nicht mehr so ganz klar und mir wurde alles weggenommen, deswegen kann man mich nicht finden. Und solche Geschichten.
Hatte der Hintermänner oder wurde der auch gesteuert?
Naja, nicht gesteuert würde ich nicht sagen. Aber er hat auf jeden Fall einflussreiche auch Freunde gehabt, ne? Also auch Bigelow, den wir ja alle kennen als Förderer, der auch Pentagon. Ach,
der war da auch drin?
Förderer.
Der kannte die Leute.
Genau, der hat dem Lazar gefördert.
Also Robert schon, Bigelow, ne? Das wissen wir, ein sehr reicher Mann. Ich weiß nicht, ob der damals schon Milliardär war, aber der interessiert sich auch stark für das UFO-Thema und
genau. Ja. Ne? Und es zeigte sich halt später auch, dass zu seinen Freunden schon quasi vorher in die Öffentlichkeit trat, da gehörten auch schon so Leute aus der UFO-Szene, deren Vorträge, also das lässt sich dann so bis mindestens 1987 lässt sich nachweisen, dass er schon mit Leuten rumhing aus der UFO-Szene und deren Vorträge sich anhörte und mit denen irgendwie rumhing und auch deren Narrative zum Teil mit aufgegriffen hat mit seiner Erzählung.
Mein Gott, das gibt's doch nicht. Das ist ja alles. Es wiederholt sich ja alles. Ja. Das ist ja wie David Grush. Also ich sag nur Grush, wir kommen ja später dazu, aber es ist ja fast identisch.
Genau, ne? Also John Lear, ne? Also John Lear war so ein Kumpel von Lazar und halt auch so ein Verschwörungstheoretiker, ein UFO-Freak. Und da hat sich Lazar viel bedient. Also vieles passt halt in diese Geschichte rein. Diese ganze Zeta-Reticuli-Geschichte und so weiter und so fort. Da ist er. Ja, sehr, sehr involviert. Auch der John Lear hat auch nochmal andere Bezüge, nämlich, da kommen wir, glaube ich, hoffentlich nochmal drauf, zur müssen eigentlich nochmal einen Schritt zurück machen, ne? Zur Bennewitz-Affäre zum Beispiel.
Wir sind jetzt so, genau, und dann kommen wir mal in die 90er, weil dann das Internet wird auch noch massiven Einfluss darauf
nehmen, genau.
Auf die Geschichten. Also an Bob Lazar können wir mal einen Haken dran machen und behaupten jetzt
vielleicht
mal,
ja? Genau, ich würde eine abschließende Anmerkung machen, die ganz spannend ist, die auch relativ neu ist zu ihm. Also er hat schon ein paar Details erzählt, die interessant sind. Zum Beispiel, dass man in der Air 51, wenn man da rein muss, gibt es so eine Art Handscanner. Den hat er beschrieben. Der war noch nicht zivil verfügbar, sowas. Heute wissen wir, dass so etwas tatsächlich in der Area 51 verwendet wurde, ein Handscanner. Die Frage, woher weiß er das? Da hat Christopher Malone, der ist ja auch vielleicht einer oder anderen Person bekannt, war ehemaliger Verteidigungsminister für den Geheimdienstangelegenheiten der USA unter Bill Clinton und George Bush, der hat sich dazu geäußert. Der hat gesagt, ja, den Bob Lazar kenne ich noch aus der Zeit. Der hat auch in der Area 51 gearbeitet, der war eine Sicherheitskraft mal für ein paar Monate.
Der war da, also ja, immerhin.
Genau, aber als hier Sicherheitsbeamter, der sollte da ein bisschen aufpassen.
Also so als kleine Wurst und nicht als der.
Genau.
Oh, ja, okay.
Und das kann natürlich sein, dass er dann dadurch natürlich genug reelle Details weiß, um seine Geschichte in Anführungsstrichen für einen gewissen Teil seines Publikums glaubhaft zu machen, weil er halt ja Details erzählen kann, die stimmen. Neben ganz vielen Sachen, die nicht stimmen, hat er damit natürlich einen kleinen Vorteil gehabt. Ne? Wenn das so stimmen sollte, wie das Christopher Malone berichtet hat, hat er da halt ein paar Monate als Sicherheitsmann gearbeitet und dadurch halt ein paar Details, die eine Rolle spielen können.
Ja, ich habe gehört, bei guten Lügnern, man darf immer nur so, man muss eigentlich 95% Wahrheit sagen und kann dann 5% auch krassere Lügen untermischen.
Ja.
Kommt damit durch, aber man darf damit nicht übertreiben.
Ja, und ich glaube, ich halte ihn für einen sehr narzisstischen Menschen. Also ich habe mich viel mit seiner Biografie befasst und mit dem, was er so macht und viel Interviews von ihm gesehen. Und er hat auch früher das Desert Blast veranstaltet, so ein für Waffenfreaks und Feuerwerkskörper, so ein Fest in der Wüste, wo die dann da rumgeballert haben, wie verrückt. Also das war schon, ist schon ein sehr extrovertierter Typ, ne? Der sich schon auch ziemlich cool findet. Verkauft sich immer so als so einen bescheidenen kleinen Mann.
Ja, so ein bisschen nerdig auch, ne? Und,
genau, aber tatsächlich sein Auftreten in Las Vegas mit einem Raketenauto, mit seiner Corvette, wie gesagt, mit irgendwelchen Feuerwerkshörern und Knarrenfestivals. Nein, das war kein stüchterner, kleiner, bescheidener Mann. Der liegt die Öffentlichkeit, der liebt das im Mittelpunkt zu stehen und will gerne Aufmerksamkeit erregen.
Ja, ich meine, wir reden jetzt nicht, es gibt ja so auch die Space Brothers, es gibt ja wirklich religionsartige Kulte, die sich auch um UFOs entwickelt haben, aber da geht es heute nicht drum. Aber da passiert auch, das steigt wohl einigen zu Kopf, wenn wir nicht zu sehr verehrt werden und die entwickeln dann irgendwie so einen Komplex. Ich weiß auch nicht. Aber
ich sag mal, im Popstar vergleichbar, ne? Wenn du dir jetzt so Teenage oder Jungdarsteller in Filmen oder auf der Bühne, die ja oftmals dann die Kurve nicht mehr kriegen, Drogen und diesen Erfolg einfach, ne, der wird denen zu viel.
Ja.
Ne, da kann die gar nicht mit umgehen und dann werden die narzisstisch, dann werden die, dann drehen die halt am Teller.
Ja, ich glaube, das macht einen kaputt, das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht gesund. Also,
mit Sicherheit nicht.
Genau, und jetzt wollten wir eine Abstecher machen, das ist auch eine düstere Geschichte, die Bennewitz-Affäre.
Genau, ne, jetzt müssen wir wieder ein paar Jahre zurückgehen, nämlich ins Jahr 1980.
80, ne? Okay.
Ja, also Paul Bennewitz, war ein Physiker und Elektroniker, der UFO-Fan war und für die US Air Force Geräte herstellt. Er hat ein kleines Unternehmen und hat so Abhörprodukte und so etwas erstellt. Die wurden dann auch gekauft und seine Firma war nahe der Air Force Base Bentwater und er selbst hat quasi direkt an der Grenze gewohnt, zu Bentwater. Und der Herr Bennewitz hatte so einen leichten Hang zu Paranoia, konnte man sagen. Hat also auch schon viele Grundannahmen über Aliens auf der Erde und dass sie uns feindlich gesinnt und so geteilt. War auch involviert in einen UFO-Entführungsfall von einer Zeugin, wo er dann mitmischte, was auch diese Hypnose-Geschichten und so anging, wo dann auch immer mehr von seinem Weltbild von ihr wiedergegeben wurde unter Hypnose, ne? False Memories, falsche Erinnerungen. Und der hat dann also irgendwann gesagt, okay, die Aliens, die sind uns feindlich gewillt und die werden unsere Militäranlagen angreifen. Also baue ich jetzt mal meine ganzen Abhöranlagen und so weiter und so fort auf und gucke mal, ob da Aliens über Bentwater unterwegs sind.
Also ich belausche die geheime Anlage.
Genau, ne? Und tatsächlich hat er dann Lichter und er hat da merkwürdige Funksprüche aufgenommen und so weiter und so fort und dachte, okay, das sind die Aliens, scheiße. Was hat er gemacht? Der hat da mehr oder weniger bei Bentwaters angeklopft, und hat gesagt, ey, guck mal hier, ich habe ganz viele Aufnahmen bei euch gemacht und so weiter und so fort, von merkwürdigen Lichtern und hier sind die Aliens unterwegs. Und die haben natürlich gleich welche vom Geheimdienst umgeschickt, vom Air Force Geheimdienst.
Das ist ja eine Spionage, was er war ein Amerikaner. Yeah. Er hat es nicht so gemeint, aber er hat eigentlich spioniert, ne?
Genau, ne? Und also auf Bentwater war auch die NSA vertreten mit eigenen ne? Und so Projekten und so weiter und so fort. Und die gucken sich das Ganze an und denken natürlich, ach du Scheiße. Ne?
Also der wird sehr wahrscheinlich wirklich irgendwelche geheimen Dinge aufgezeichnet haben, Kommunikationsprotokolle, was weiß ich.
Ja, ganz genau. Einer von diesen Geheimdienstleuten hieß Richard Dutty oder heißt immer noch Richard Dutty. Man hat also überlegt, wie gehen wir mit der ganzen Sache um? Dann haben sie sich erstmal ganz viel mit ihm getroffen, ne? Die haben den auch nach Bentwater eingeladen, der wurde rumgeführt da und sollte vor allem ganz viel erzählen, ne? Also die haben dem Herrn Benevitz viel zugehört, so woran glaubt er, was passiert so in der UFO-Szene und für Geschichten geistern herum und so weiter und so fort. Und dann kamen die auf die, okay, der beste Schutz unserer Geheimnisse ist, wenn wir das, was der Typ da macht, einfach dafür sorgen, dass das lächerlich ist. Also Desinformation. Die haben also sich das alles angehört. Dann haben die Kontakt aufgenommen zu einem Herrn Bill Moore. Mhm. Bill Moore war ein durchaus populärer UFO-Forscher. Der ist vor allem populär geworden, weil er zusammen mit Charles Berlitz das erste populäre Buch über den Roswell-Zwischenfall geschrieben hat. Mhm. Und sind an ihn herangetreten und haben gesagt, pass mal auf, arbeite doch bitte für uns. Der Bill Moore hat gedacht, geil, ich könnte jetzt an UFO-Geheiminformationen kommen, wenn ich mit denen kollaboriere.
Haben die ihm so eine Möhre vor die Nase gehalten oder haben die ihm was
versprochen? Genau. Die haben mehr oder weniger in Aussicht gestellt, dass er auch Informationen bekommt, wenn er so ein bisschen mitspielt. Und dann hat Richard Dutty und das Militärgeheimdienst angefangen, Dokumente zu fälschen, ne, und so weiter und so fort. Und Benevitz irgendeinen Quatsch zu erzählen von unterirdischen Anlagen, die Aliens Kinder fressen und so weiter und so fort. Und der Bill Moore hat das Gleiche auch gemacht. Der hat auch angefangen dann in der Szene.
Wer hat das gemacht?
Bill Moore dann auch, ne? Der UFO-Forscher. Der hat also im Auftrag auch,
Wusste der, dass das Quatsch ist?
Ja. Der wusste dann, dass es Quatsch ist. Genau. Der hat also gehofft, dass er über
also
ein unmoralisches
Angebot. Ihm wurde das nicht erzählt, ne? Genau. Und dann hat er das. Und er hat so angenommen. Genau. Also er hat bewusst gelogen.
Das hat er also Jahre später dann auch eingestanden, ne? Also auch Interviews hat dann, ist dann zu Kreuze gekrochen im Grunde genommen, ne? Aber der hat dann also die UFO-Szene mit Desinformationen versorgt, so wie Richard Dutty und der Militärgeheimdienst dann den Herrn Benevitz. Das Ganze endete nicht gut für Herrn Benevitz. Der ist nämlich in seiner Paranoia immer weiter reingeschaltet und ist tatsächlich später in der Psychiatrie gelandet und auch da ist seine Karriere zu Ende. Ne? Also der ist tatsächlich dann dekompensiert in der Psychiatrie gelandet, während der Richard Dutty weitergemacht hat mit dem Scheiß. Der ist dann Ende der 80er Jahre, gab eine berühmte Sendung in den USA, das war UFO Cover Up. Da wurde dann ein Whistleblower unter dem Codenamen Falcon interviewt. Der wurde dann verzerrt dargestellt, verzerrte Stimme und verpixeltes Antlitz und hat dann diese ganzen Geschichten von den Aliens und dem US-Militär, die arbeiten zusammen und bla bla bla. Und das eine Alien, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, das ist am liebsten Erdbeereis und ist dann als Whistleblower im US-Fernsehen aufgetreten, Techname Falcon halt, und es stellte sich später raus, dass es sich um Richard Dutty handelte, der im Auftrag des US-Geheimdienstes Desinformation, die UFO-Forschung, die Szene streute von vorne bis hinten. Ne? Das Interessante ist...
Das war in den 80ern?
Genau, Anfang 80er, ja. Benevitz-Affäre, so bis 83 und Ende der 80er Jahre dieses UFO-Cover-Up. Der John Lear, der also einer der Kumpels von Lazar war, und vor allem schon bevor Lazar bekannt wurde, also der wiederum war auch mit Benevitz und Co. und Moore und so weiter und so fort und hat da auch ordentlich mitgemischt, also nicht als Täter, sag ich mal, aber als einer, der diese Narrative auch glaubt und aufsog und da ganz viel rausholte als Verschwörungstheoretiker, ne, was diese Alien-Invasionen so angeht. Also sprich, ich sag mal, sich irgendwann die Hand reichen, weil sie älter werden, aber irgendwie gibt's immer wieder die gleichen Personen, die über teilweise Jahrzehnte an diesen Geschichten irgendwie mitwirkten. Ne? Also wir hatten den Palmer am Anfang, dann haben wir ne, den John Lear, der dann irgendwie mitmischt. Wir haben einen Bigelow, der schon bei Lazar mitmischt und heute noch irgendwie eine Rolle spielt. Es sind bestimmte Personen, die da eine Rolle spielen. Ja. Ne? Und ja, auf jeden Fall, wir wissen jetzt
Ich muss das nochmal zusammenfassen, weil das ist doch eigentlich ein Skandal. Haben die sich jemals entschuldigt bei dem Bennowitz? Was die dem Bennowitz angetan haben, die haben einen Mann in den Wahnsinn getrieben. Und das auf Anordnung von einem Geheimdienst. Mhm. Dann wurden UFO-Forscher missbraucht dafür. Mhm. Die haben bewusst Lügen gestreut, um was zu tun, die UFO-Szene zu unterwandern, zu kontrollieren, Narrative zu pflanzen, sowas, ne?
Diskreditieren, genau. Ne? Also damit und ja. Mhm.
Da kann man ja einiges draus lernen jetzt. Also erstmal, ja. Der Staat hat scheinbar Interesse daran, das zu tun. Die haben ja Geld dafür ausgegeben. Die haben was riskiert, die haben Menschen manipuliert. Man kann vielleicht auch die Lehre daraus ziehen, dass wenn dann jemand vom Geheimdienst etwas erzählt, dass man das irgendwie mit a grain of salt nehmen sollte.
Ja.
Dann, dass es mit der Moral nicht weit her ist, wenn man Leute mit Geld oder Macht bestechen kann. Und dass man scheinbar, ich glaube, dieser Richard Doty, der ist jetzt noch unterwegs. Also der erzählt jetzt noch was vom Pferd.
Genau, ne? Also jetzt natürlich, also die Sache ist ja offen. Jeder kennt seinen Namen, also weiß, kann das zumindest wissen. Jetzt sagt er aber, jetzt sage ich aber die Wahrheit, ne? Also damals war ja, aber jetzt sage ich die Wahrheit, ne? So ist er jetzt noch unterwegs.
Der ist immer, und man schenkt man dem Mann jetzt wieder, glaubt man den? Der müsste doch eigentlich für immer verbrannt sein, sein Image. Also das macht nicht fertig irgendwie.
Sollte er eigentlich, ne? Also muss sagen, ich bin gerade, was diese ganze Geschichte angeht, immer noch selbst dabei, das Ganze weiter zu vertiefen für mich. Ne? Mhm. Also derzeit lese ich gerade Projekt Better von Greg Bishop, das die Geschichte aufwühlt. Ich habe hier noch rumstehen Mirage Man, das jüngeres Buch aus den 2010ern, das ja die ganze Geschichte und vor allem Richard Doty nochmal enger beleuchtet. Da bin ich also noch bin ich doch dabei, mich tiefer einzuarbeiten, so muss man sagen. Ne? Mhm.
Also, aber das könnte ja eine Blaupause sein. Also wir wissen ja nicht, ob sich das schon zigmal wiederholt hat. Sowas. Das war jetzt Glück, dass das rausgekommen ist.
Ja,
ne?
Oder, ganz genau. Oder, ja. Ja. Ich finde, das ist für so ein Fazit vielleicht ganz spannend, mal dass dieses Wissen um diesen Bennewitz-Fall mal irgendwie mit einzudenken, ne? An das Ganze, was wir jetzt beobachten seit ein paar Jahren.
Ja, aber sowas von. Genau, jetzt kommen wir waren gerade bei den 90ern. Da wird spannend, da wird das Internet kommt irgendwann groß raus, Mitte der 90er. Das heißt auch, der Informationsfluss ändert sich. Es wird ein bisschen demokratisiert. Es sind nicht mehr die großen Sender oder irgendwelche Zeitungen, die den Informationsfluss kontrollieren, sondern quasi jeder wird zum Selbstverleger und kann seine Meinung rauspusten in die Welt. Dann 90er auch, Akte X kam raus. Ja.
Independence Day.
Independence Day, der Film. Also das ganze UFO-Thema, da wurde es richtig wild.
Ja, also wir hatten eine große Mystery-Welle in den 90ern. Mhm. Ne? Also es war super populär und ich erinnere, ich habe viele VHS-Aufzeichnungen mir digitalisiert, die ich damals aufnahm als Teenager, weil die dann bei TAF und wie diese ganzen Boulevard-Sendungen hießen, die eigentlich jeden Tag irgendwas über UFOs und so brachten, ne? Weil er einfach so beliebt war, so Mitte der 90er. Und halt auch Area 51, Roswell-Absturz und so weiter und so fort. Also die ganzen Geschichten waren da ja sehr, sehr groß. Akte X hat natürlich dieses Whistleblowing, UFO-Verschwörungen und so weiter und so fort ganz groß gemacht. Ne? Und ja auch in Rückkopplung. Also es gibt wunderbar tolle Folgen von Akte X, die tatsächlich aufbauen auf Geschichten aus der UFO-Szene. Ne? Also die sich, glaube ich, ist eine gegenseitige Inspiration. Ne? Also sie haben ganz viel rausgezogen aus der UFO-Literatur, um tolle Geschichten zu erzählen. Und die wiederum haben den Glauben an Regierungsverschwörungen auf Seiten einiger der UFO-Szene durchaus, glaube ich, auch befördert, diese Geschichten. Ne? Ich glaube.
Das war ja auch schon dieser Spielberg-Film, der war zwar eher, aber auch da wird das ja schon angedeutet, dass der Staat mehr weiß. Wo man auch immer sagen muss, wo ich mir nicht sicher bin, ob es schlau wäre, wenn der Staat es wüsste, dass den Leuten, also ich wüsste auch nicht, wie ich sowas den Leuten weiß, klar machen soll, ohne dass nicht alles zusammenbricht.
Ja, ja.
Das ist auch nicht leicht.
Ja, andererseits denke ich mir, wenn wir eine solche Technologie hätten, und das ja offensichtlich seit Jahrzehnten, ne, möglicherweise seit 80 Jahren, haben wir Alien-Technologie wahrscheinlich schon ausgewertet und weiterentwickelt. Wo ist die noch? Also, da kommen wir eigentlich zum interessanten Thema. Die Fantasie müsste jetzt da sein. Vielleicht wurde das ja ausgewertet und ist so nach und nach so heimlich unter das Volk gestreut worden mit Informationen. Mhm. Und jetzt kommt Colonel Philip Corso ins Spiel. Colonel Philip Corso hat, ich glaube 1997, dann sein Buch Der Tag nach Roswell, The Day After Roswell herausgebracht. Mhm. War tatsächlich ein hochrangiger Militär. Seit 1942 war später Mitglied im Stab des Nationalen Sicherheitsrats unter Eisenhower. Also wirklich der hatte eine Karriere, muss man sagen. Ne? Also eine staatliche Karriere, hochdekorierter Militär. Und der behauptete dann in seinem Buch, dass er als Whistleblower aufgetreten und sagte, ey, in Roswell ist ein Raumschiff abgestürzt, 1947, und wir haben die Technologie ausgewertet und so sind ganz viele technische Innovationen entstanden. Also alle möglichen Erfindungen vom Laser, bla 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 und so weiter und so fort, sind eigentlich basieren auf der ausgewerteten Raumschiffen. Oder den
Also Bob Wassler Saar gemacht hat angeblich.
Genau, ne? Aber das haben wir seit den 40er Jahren, also seit 1947, streuen wir das Wissen so nach und nach und das Volk, indem wir halt neue Innovationen und rausbringen, ne? Also, wie dann, weiß ich, Röntgen gab es vorher schon, aber ne, so Computertomographie, Computertechnologie und so weiter und so fort, das ist alles Resultat dieser ausgewerteten Raumschiffe.
Ach, wo der Staat dann vielleicht auch mit Firmen zusammenarbeitet.
Genau.
Damit wir was davon haben oder aber auch gesteuert und vorsichtig, dass sie uns nicht gegenseitig umbringen damit, ja.
So, das ist das Problem an seiner Geschichte, dass dann, also vieles, was er darin geschrieben hat, über die Geschichte dieser Erfindungen ist ja nachprüfbar. Menschen, die haben das geprüft. Mhm. Und die stellen immer wieder fest, ey, den ganzen Kram gab es schon lange vor Roswell. Ne? Das hat gar nichts mit Roswell zu tun, das gab es schon vorher.
Ach, so Fehler hat er gemacht?
Ja, und ich habe mir einfach mal ein Beispiel dann auch rausgenommen, rausgesucht. Er behauptet auch, die Mikrowellentechnologie ist, Mikrowellenherd ist quasi ausgewertete Raumschifftechnologie.
Mhm.
Ne? Und behauptet dann, es ist dann 48 oder so, sei das erst auf den Markt gekommen und so, oder 49, habe ich mal geguckt und das stimmt nicht. Der wurde auf einer Weltausstellung, wurde bereits 1946 der erste Mikrowellenherd vorgestellt. Ne? Mhm. Also sprich, an allen Ecken und Enden ist dieser Whistleblower Philip Corso dann irgendwie doch wieder entlarvt als unglaubwürdig. Ne? Und da kann man wieder was draus lernen. Wenn man lügt, sollte man das möglichst wenig gut nachforschbar machen. Ne?
Also, Lügen ist schwer, weil die Wahrheit hinterlässt überall Spuren. Also ich glaube auch nicht, dass es die perfekte Lüge gibt.
Wahrscheinlich nicht.
Der Corso, was hatte der denn dann für einen Anreiz? Einfach also, wieder nur Geld oder?
Die Spekulation, also er war ja hochbetagt schon, als er dieses Buch erschien. Er war schon, ne? Also war ja schon seit den 40er, oder den frühen 40er Jahren war der schon im Militärdienst. Ne? Es gibt die Vermutung, dass er quasi für seine Kinder nochmal ein bisschen Asche machen wollte, bevor er dahin scheidet. Also er war nicht wirklich wohlhabend. Sein Sohn soll, Berichten zufolge, auch ziemlich harter Geschäftsmann gewesen sein, was die Verwertungsrechte seines Vaters angeht. Also da so viel rausgeholt wie möglich quasi an Geld, so dass das durchaus möglich ist, dass er gesagt hat, pass auf, ich habe nicht mehr lange, euch soll es aber gut gehen, ich mache hier nochmal was, ne?
Ich erzähle jetzt mal ein paar Geschichten.
Genau. Ja. Ne? Es bleibt Spekulation, das ist erstmal eine Unterstellung, die aber so nicht unplausibel erscheint.
Ach, auch jetzt heutzutage noch ist man sich uneinig darüber?
Ja, man weiß es ja nicht, ne? Also der Sohn hat gesagt, das war so, sondern man weiß es halt nicht. Ne? Das ist jetzt einfach, das ist eine Spekulation, das ist eine Vermutung. Und das muss man natürlich auch genauso sehen und betrachten.
Also Corso Whistleblower. Ich habe auch noch notiert, 90er Jahre, Ende 90er, Stephen Greer, der auch schon ewig dabei ist. Den kann ich mich sogar noch erinnern. Das war ja, der hat ja einen riesen Fass aufgemacht, ne? Und
absolut.
Zig Ex-Staatsbeamtete in so einer Disclosure-Konferenz, haben sich da hingestellt und ja. fantastische Dinge erzählt.
Ja. Ja, also ja, man könnte sagen, ich würde mal fast behaupten, dass er so auch diesen Begriff des Disclosure absolut
hat das geprägt oder also
genau, du, ne?
Wenn ich ja.
Ne, also ich glaube, er hat das ja auch Disclosure Project genannt, mit dem er da durchgestartet ist. Ich muss sagen, ich weiß, ich habe keins seiner Bücher gelesen, muss ich dazu gestehen. Also sprich, Greer war mir halt immer schon ein bisschen zu abgefahren, weil er auch diese CE5-Geschichten, also diese Kommunikation, Kontakt zu Aliens über Telepathie und also auch sehr viele esoterische Einflüsse drin hat. Ich glaube, das letzte Mal so richtig groß war ja 2012, 2013 mit dieser Sirius-Dokumentation, wo ja auch so ein paar Schnitzer passiert sind, also unglaubwürdige Geschichten, wie diese Atacama-Mühmedie da bearbeitet hat.
Ja.
Ja.
Ich meine, der macht das aber, der ist schon ewig dabei.
Ja.
Der bleibt sich halbwegs treu.
Ja.
Und der kann gut erzählen, muss ich mal sagen. Ich habe mir letztens noch was von dem angeguckt, also ich denke mir auch mal, ja. Aber der ist dabei so, der wirkt so seriös und ich habe den Präsidenten gebrieft und alle davor und ich gucke mir das ganz gern an. Es ist auch immer schwierig, weil ich überlege mir mal, mein Gott, was tut man den Leuten eigentlich an, wenn doch einer von denen die Wahrheit sagt, ja, und man sagt alles Quatsch. Man tut denen ja so Unrecht, aber natürlich behaupten die, ja, so fantastische Dinge, wo ich dann immer denke, ja, da müssen schon ein paar mehr Beweise kommen. Und auch der Greer hat, ich glaube, richtig viel Geld damit verdient.
Mit Sicherheit, ne? Mit Sicherheit. Also da kann man von ausgehen. Also das sind in der Regel halt auch Leute, die sich gut vermarkten können, ne? Also
ja.
Ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke und ihre Stärke sicherlich auch nicht, da so viel Geld rauszuholen, überhaupt Geld rauszuholen aus dem
Hobby. Nein, dann würde ich was ganz anderes erzählen. Dann würde ich erzählen jetzt, das ist alles wahr, unglaublich. Erstes Interview mit einem Alien und genau.
Ja, genau.
Ja, das ist aber typisch so. Ja,
ja, das ist tatsächlich so. Ne? Tom, also auch dieses Showman-Sein ist ja auch ein bisschen amerikanische Mentalität. Ne? Also die haben ja noch andere Show-Mentalität als wir hier.
Ja, die wollen Nachrichten unterhaltsam verpacken.
Genau.
Was ja gut funktioniert. Also die schaffen es ja auch, deine Aufmerksamkeit zu erzeugen, beeindruckend.
Absolut. Ja, aber der war jetzt, die Frage nach dem Wahrheitsgehalt ist dann immer umstritten. Und gerade wenn die zu überzeugt vorgetragen wird, dann zweifle ich immer sehr daran. Also wenn diese Leute sich immer als die Wissenden darstellen, die absoluten Wahrheitsbringer, Verkünder, ne? Das weckt in mir doch immer erhebliche Zweifel, wenn ein Mensch so auftritt.
Ja, ich wollte, deshalb mag ich ihre Art. Also ich habe sie letztens bei Crop FM ja gehört und auch sehr sachlich, was ich gut finde, weil nichts behaupten einfach nur so, sondern sehr kritisch sind und da gibt es dann oft Kommentare, die dann negativ sind. So, weil man halt nicht mitmacht und weil man nicht jedem glaubt, ne, und das bezweifelt. Und da gibt es viele Menschen, die finden das nicht gut. Die, was für Nestbeschmutzer oder sowas dann, ne?
Ja, ich meine, es ist ja ein bisschen, ich glaube, es ist natürlich, ne? Also es ist natürlich insofern, also erstmal hören wir gerne, dass jemand uns besteht, was wir selbst schon glauben. Das war schon immer so, ne? Und wir lassen uns ja unsere Vorbilder ungerne kaputt machen. Ne? Also können Sie beobachten, wenn wir uns jetzt mal diesen Fall Rammstein anschauen, ne? Also diese Vorwürfe, die dort gegen den Till Lindemann vorgebracht wurden, die unabhängig davon, ob sie einen strafrechtlichen Kontext haben, was ja als belegt gilt, ist, dass er sich durchaus junge Damen herankommen lassen hat. Und mit denen, auch wenn es einvernehmlich war, dann ja seine Spielchen gemacht hat.
Ja, wie Marilyn Manson auch, wo ich mir denke, wenn ich eine junge Tochter hätte, guck, ich muss mir den Sänger 5 Sekunden angucken, dann würde ich das sieht man doch. Also die verheimlichen das ja noch nicht mal, wie die drauf sind.
Genau. Und ich denke mir aber so, selbst wenn es nicht strafrechtlich, ne, lass die 18 gewesen sein, ne? Also strafrechtlich völlig unbedenklich. Trotzdem hat er auch eine gewisse Verantwortung, ne? Also als die Person, die offensichtlich die machtvollere Person ist, die Bedürfnisse wecken kann, die vielleicht ein 18-jähriges Mädchen noch gar nicht überschauen kann.
Ja.
Bin ich doch dann die Person, die Verantwortung tragen und übernehmen muss und sagen muss, ey, Mädel, tut mir leid, das ist vielleicht gar nicht so gut für dich, wenn wir jetzt hier das ausleben.
Ja, der hat hier ausgenutzt. Ne?
Genau. Aber das Fandom sagt dann, nein, siehst du, da ist ja gar nichts dran. Und also die lehnen sich dagegen auf, weil das würde bedeuten, dass sie eine Ikone und musikalisch, ich muss sagen, ich habe Rammstein auch gerne gehört, zu diesem Zeitpunkt, dann tut das ein bisschen weh, ne? Wenn ich etwas loslassen muss, was ich eigentlich gern hatte. Ne? Wenn plötzlich etwas, was ich gemocht habe, sich als zweifelhaft herausstellt.
Dann, never meet your heroes, ne? Genau. Das Problem ist, wenn man Menschen auf so ein Podest stellt, kein Mensch ist perfekt und absolut. So. Man kann die ja nur vergöttern, wenn man die gar nicht gut kennt.
Ja, das stimmt.
Und der ist ja auch nur ein normaler Mensch. Und ich wüsste auch nicht, wie ich drauf wäre. Wäre ich super berühmter Rockstar und da würden sich reihenweise junge Frauen mich zu Füßen werfen. Ja, ne? Da muss man ja auch schon gewisse Charakterstärke haben.
Absolut. Ne, also
schwierig.
Ne, es gibt nicht umsonst dieses berühmte Spider-Man-Zitat, ne, dass Onkel Ben seinem Neffen auf dem Weg gab. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung.
Ja, ohne Witz. Ja, deshalb. Und mein Gott, wir schweifen vom UFO-Thema ab, aber es ist dasselbe. Diese ganzen Whistleblower kriegen ja auch so einen Heldenstatus. Wie der Greer. Ich meine, da geht's jetzt richtig ab. Wir hatten ja ein Vorgespräch, wir waren in den 90ern. Da habe ich gesagt, was war eigentlich Anfang der 2000er? Und da hatten Sie gesagt, naja, da ging das Thema ein bisschen runter, das UFO-Thema. Vielleicht auch wegen dem 11. September, ich weiß es nicht. Aber die Anfang der 2000er waren jetzt nicht geprägt von UFOs.
Nein, also die Medien, also vielleicht war eine Übersättigung da, ne? Wie gesagt, 90er, Hype. Und plötzlich, wir haben wenige Zeitungsberichte, das Thema hatte einfach nicht mehr diese Massenwirkung. Und viele Skeptiker haben ja quasi dann schon gesagt, so, jetzt ist das Thema endlich mal am Ende. So wie die Seeschlange und Nessie geht das jetzt langsam den Bach runter und jetzt kann man ja quasi retrospektiv mal das auswerten und feststellen, alles Quatsch. Ne? So wurde aus skeptischen Szenen in den 2000ern gerne vermeldet. Bevor dann der Phönix wieder aus der Asche stieg. Ne?
Genau, da verorte ich.
New York Times Artikel.
Genau, 2017. Wo viele ja sagen, das ist die Wende gewesen. Jetzt wird das Thema ernsthaft behandelt und jetzt sagen uns die Dienste auch die Wahrheit. Genau. Also das hatte ich auch schon in einigen Folgen angesprochen.
Genau,
ne? Diese Videos, Leslie Keen, New York Times, ja. Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen. Fassen wir das mal zusammen, was da passiert ist.
Ja, es ist halt, Leslie Keen ist eine Journalistin, die sich schon lange als UFO-Aktivistin auch ausnimmt. Also die ja schon in den frühen 2010ern einen Sammelband herausgab, UFOs, Generäle und so weiter und so fort. Regierungsvertreter brechen das Schweigen, also schon auch wieder Disclosure, ne? Whistleblowing. Und die halt glaubt, dass die USA mehr wissen zum Thema, als sie öffentlich bekannt geben. Und sie veröffentlichte einen Artikel in der New York Times, in dem aufgedeckt wurde, dass das Pentagon über 5 Jahre für 20 Millionen US-Dollar ein UFO-Projekt gefördert hat. Sogenannte ATIP. AATIP, Advanced, ich krieg's gerade zusammen, das Akronym. Ja, das involviert waren der Herr Bigelow, den wir schon mal hatten bei Lazar, der also hier mit seiner Firma involviert war in die Geschichte. Und in diesem Atemzug wurden dann auch zwei Videos aus dem Jahr 2004 veröffentlicht. Ein TikTok-Video zum Beispiel, das berühmte, die von der Navy stammen und von Navy-Piloten aufgenommen wurden und offenbar unidentifizierte fliegende Objekte zeigen. Und die wurden dann auch einige kurze Zeit später als authentisch bestätigt von Seiten der US-Regierung. Und das hat alles verändert, hat das UFO-Thema wieder ins öffentliche Interesse gerückt und vielleicht nochmal viel mehr als zuvor zu einem Politikum gemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Thema plötzlich eine Art Seriosität gegeben. Also insofern, als dass sich jetzt auch Akademikerinnen, Akademiker diesem Thema annehmen, auch Universitäten, ne, in Deutschland, die Uni Würzburg mit Professor Kajal, die als erste deutsche Universität das Thema UFOs zum Forschungskanon, in den Forschungskanon aufgenommen hat, ganz spektakulär, insofern als dass die USA dann neue Behörden gründete, ne, also die UFO Task Force, die dann zu einem neuen Projekt zur ARO umbenannt wurde und jetzt jedes Jahr auch einen öffentlichen Bericht zum Thema rausgibt, die jetzt UFOs untersuchen, dass wir Senatsanhörungen zum Thema haben und dass seitdem auch vermehrt immer wieder Whistleblower an die Öffentlichkeit treten und sagen, ich bin Geheimnisträger und weiß, dass die US-Regierung über abgestürzte UFOs verfügt. Ja? Und einer der ersten war halt Luis Elizondo, der ja für die ATIP arbeitete und dann auch an die Öffentlichkeit ging und sehr populär ist. Ich glaube, sein Buch Imminent, ich habe das hier in der englischen Ausgabe vorliegen, ist jetzt gerade auch auf Deutsch erschienen. Ja, ich glaube, Wochen tatsächlich. Also ist ein sehr berühmter Mensch geworden, tingelt auch durch die Podcasts und YouTube-Sendungen und durchs Fernsehen und so weiter und so. Macht die große Runde. Und ja, behauptet halt A, er sei bei diesem ATIP, diesem fünfjährigen Pentagon-Projekt Mitarbeiter oder leitender Mitarbeiter gewesen. Er habe außerdem, das ist aber eine neuere Geschichte von ihm, an einem Remote-Viewing-Projekt der US-Regierung, wäre da involviert gewesen. Ist dann nach dem Ende dieses Pentagon-Projekts, hat er sich dann der To the Stars Akademie angeschlossen. Dem ehemaligen Frontsänger von Blink-182 gegründet wurde und
Die haben zwar kein UFO erschaffen, aber 60 Millionen Dollar verpuffen lassen. Das haben sie geschafft.
Ja, ist nicht viel bei rumgekommen, ne? Von diesen großen Plänen.
Nee, außer Spesen nicht. Jetzt zerlegen wir das mal. Was unterscheidet 2017 von 1947? Was ist das Ganze nochmal in modern leicht? Also scheinbar erstmal haben die Leute scheinbar kein Gedächtnis für solche Dinge. Oder kann man sagen, weil das so eine Zeitung war, wie die New York Times, das Ganze wurde ja irgendwie geadelt. Ja, also lag das an der New York Times? Lag das in der Luft? Lag das daran, dass der Pentagon nicht sofort gesagt hat, das ist absoluter Quatsch? Also wie konnte das so durchschlagen?
Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also das eine ist erstmal ein gutes Promoting-Netzwerk, bestehend aus ein, zwei Nerds, die dem Thema sehr offen gegenüber sind, ne? Harry Reid und so weiter und so fort. Journalistinnen und Journalisten, die dem Thema so offen gegenüber sind, Leslie Keen zum Beispiel, ein paar ehemalige Militärmitarbeiter, Luis Elizondo, also wir haben da einen Millionär, ne, einen Bigelow im Hintergrund, also ein Popstar. Wir haben also plötzlich ein spannendes Netzwerk aus medienwirksamen und einflussreichen Personen, die sagen, wir promoten jetzt dieses Thema. Und der größte Coup war dann halt dieser New York Times Artikel, also in einem der Leitmedien der USA, wird aufgedeckt, muss man ja auch, das war ja ein Disclosure, ne? Es wird aufgedeckt, es gab ein geheimes, ein geheimes Pentagon-Projekt, das sich mit UFOs befasst hat. Das hat ja real existiert, ne? Das an allen vorbei heimlich finanziert wurde mit 20 Millionen Dollar in 5 Jahren.
Weil es ja nicht viel Geld ist für so ein Projekt, aber.
Ganz genau. Also, das sagt uns jetzt mal schon ganz viel darüber, wie wichtig das genommen wurde, ne? Das ist ja. Also im Verteidigungshaushalt der USA ist das ja gar nichts. Das ist also,
nein, ein B-2-Bomber kostet 2 Milliarden Dollar. 2000 Millionen mal. Ich denke, der
ich bin mir sicher, dass die sanitären Anlagen da mehr
kosten. Ja, genau. Ja, bestimmt. Ja. Aber trotzdem, da war halt diese Gruppe, wo alle ein großes Interesse dran haben, das zu promoten, um was zu erreichen.
Also ich glaube, dass es also die meisten dieser Personen, die gerade genannt wurden, ernsthaft davon überzeugt sind, dass es UFO-Geheimnisse der USA gibt. Also ich glaube, dass dahinter ein ernsthaftes Interesse besteht und sie halt aber dann als Clique, wie auch immer, also da etwas, ja, das genutzt haben, ihren Einfluss, um das jetzt mal so richtig auf die Kacke zu hauen damit, kann man so sagen. Ne? Die haben richtig gemacht. Mein Kollege Ingbert Jüth, ein Soziologe, hat dazu auch einen spannenden Vortrag gehalten. Der hat also diese Verflechtung der einzelnen Personen, wie die miteinander überhaupt vernetzwerkt sind, mal dargestellt. Der Vortrag war so ein bisschen wie so ein paranoider Fiebertraum. Mhm. Aber halt nachgewiesene Zusammenhänge zwischen diesen Personen. Ne? Also ganz, ganz spannend. Ist auch im Internet zu finden, kann ich sehr empfehlen. Den Vortrag hat auf der GEP-Jubiläumstagung 2022 gehalten, genau. Kann ich sehr empfehlen, ist spannend. Das macht einem da auch ziemlich viel klar. Wie, ja, sehr gerne. Wie einfach dieses Netzwerk funktioniert hat, ne? Also, oder wirkt. Und was dann passiert, ist natürlich auch, dass es zu einem Politikum wurde. Und das ist eigentlich der spannendste Teil an der ganzen Geschichte. Also diese Whistleblower, die früher Philipp Korsum im Buch Lazar mit einem Radiosender und einer eigenen Medienkampagne innerhalb der Szene und irgendwelchen UFO-Conventions und so weiter und so fort. Das läuft jetzt anders. Jetzt kommen Whistleblower, wie ein Luis Elizondo, wie ein David Grush, und wenden sich zuerst mal an die Politik und dann an die viel, viel vielfältigeren Medien als früher, nämlich an die Podcaster, YouTuber und so weiter und so fort. Aber erstmal gehen sie an die Politik und finden Gehör in Form von Anhörungen, die stattfinden, in denen sie ihre Geschichten erzählen. Das Spannende da wiederum ist, dass die unter Eid ausgesagten Berichte immer etwas knapper sind als die Erzählungen, die sie außer Eid von sich geben. Also sprich, unter Eid wird nicht alles wiederholt, was sie in irgendwelchen Interviews so sagen. Ne? Und so der Luis Elizondo zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, also sein Narrativ ist ja immer größer geworden. Ne? Also am Anfang hat er einfach gesagt, ich habe da gearbeitet und hat sich geärgert darüber, dass es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, also dass es keiner richtig ernst nahm, dieses ATIP. Ne? Das hat er ja wirklich in Interviews gesagt. Das hat ja eigentlich keiner ernst genommen, das hat mich geärgert, deswegen bin ich ja ausgestiegen und deswegen habe ich mich später To The Stars Akademie angeschlossen, weil ich hier nichts erreichen konnte. Also ich habe ihn da schon abgenommen, dass er an diesem Thema interessiert ist, aber sprich bei Papa Staat nicht so ernst genommen wurde, wie er das wollte.
Also ist er Narzisst oder ist das so ein Bob Lazar Nummer 2 oder will der irgendwie, ich meine...
Nein, das glaube ich... Nein? Ich glaube, er ist ein bisschen leichtgläubig. Ich glaube, er ist leichtgläubig und da habe ich so zwei Indizien für. Oder ein ganz wichtiges. Er hat sich nämlich in der seriösen UFO-Szene ein bisschen blamiert, als er bei einem Vortrag, den er gehalten hat in Philadelphia, das vorletztes Jahr im Herbst, hat er ein Foto von einem UFO-Mutterschiff gezeigt.
Ja.
Ne? Also dann auf großer Leinwand ein Foto, Alien-Mutterschiff, und hat das dann beschrieben und Tülü, mir das Bild auch mal angeschaut. Da haben viele UFO-Forscherinnen, UFO-Forscher die Stirn gerunzelt. Was wir auf diesem Foto gesehen haben, war nämlich einfach nur die in einer Scheibe gespiegelte Reflexion von unserer Deckenlampe.
Das stimmt, das kam dann raus, das hat jemand... Aber hat er da nicht sogar erzählt, er hat die Piloten, die das Ding gesehen haben, gebrieft? Also dann hat er auch noch fett gelogen, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, wo Lüge beginnt und Naivität aufhört oder andersrum,
ja.
Naivität aufhört, Lüge beginnt. Es ist halt insofern peinlich, als dass ein Mensch, der sagt, ich habe für die Regierung an UFO-Projekten gearbeitet, Tüdelü, ich bin ein ganz wichtiger, toller Typ, so eine peinliche Verwechslung passiert. Also jeder kann sich irren, ganz klar.
Ja.
Ne, das passiert. Also wenn wir eine UFO-Sichtung untersuchen und da erstmal keine Erklärung finden und sagen, ey, UFO im engeren Sinn, toller Fall, dann heißt das nicht, dass irgendwann neue Recherchen nicht zeigen könnten, ey, habt ihr euch geirrt. Ne, das ist doch dies oder jenes. Das kann immer passieren, aber so ein offensichtlicher, das sollte in der zivilen UFO-Forschung wird das so schnell nicht passieren. Ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Also
hat er das zugegeben oder so? Hat er darauf reagiert, als er quasi erwischt wurde?
Bei den neueren habe ich ein bisschen das Interesse verloren inzwischen, das alles zu verfolgen, was sie machen. Also ne, ein bisschen, wie hat ich mir das Buch hier hingelegt und Blü, inzwischen hat er ja auch schon Orbs bei sich zu Hause gesehen und so weiter und so fort. Aber ich habe ein bisschen das Interesse verloren.
Ja.
Zum einen deshalb, weil fast alles, was interessant ist, wird gut aufbereitet. Also wir haben Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller, wir haben Robert Fleischer, wir haben Harald Habass in Österreich. Die drei machen, auch wenn ich nicht immer ihrer Meinung bei der Deutung bin, machen die einen tollen Job, was einfach die Informationsübersetzung, den Transport dieser ganzen neuen Aspekte angeht. Machen die einen super Job. Das landet mir dann, wenn ich irgendwas wirklich spannend finde, dann vertiefe ich mich gerne, ne? Aber das lese ich mir, das oder höre ich mir an, lese ich mir durch, wie auch immer, und bin dann so ein bisschen im Bilde, wie es gerade aussieht. Aber im Moment steige ich da nicht tiefer ein, weil ich da nicht viel zu, das würde ich gleich vielleicht, wenn Sie es erlauben, so ein bisschen ins Fazit nehmen, warum das Thema für mich nicht so von Relevanz ist. Das würde ich gleich gerne einmal kurz darstellen.
Ja, der Titel ist ja auch dieser Folge, wem kann man vertrauen?
Ja.
So, jetzt sind wir 1947 angekommen, jetzt sind wir 2025. Und wenn ich mir das alles so anhöre, dann wüsste ich jetzt, kann man überhaupt jemandem vertrauen? So kann man es ja schon fast formulieren. Ich weiß, Sie machen zivile UFO-Forschung zum Beispiel, sind da sehr seriös. Also, wenn ich jetzt ehrliches Interesse habe an UFO-Forschung, wem soll ich vertrauen? Wo kann ich Informationen herbekommen?
Also, ich glaube, dass zivile UFO-Forschung immer der sichere Hafen ist. Also, das kann auch universitäre UFO-Forschung sein. Mhm. Wir haben jetzt wieder Uni Würzburg zum Beispiel, wir haben in den USA einen Avi Loeb, der zwar auch ein bisschen viel Show macht. Wir haben halt wir haben eine Transparenz, so muss man sagen, ne? Also, wenn etwas behauptet wird und in einem Paper erscheint, dann bin ich in der Lage, transparent Quellen so nachzuvollziehen, Messergebnisse und so weiter und so fort. Das ist transparent. Das sind nicht diffuse Erzählungen, die nur teilweise prüfbar sind. Und wenn sie prüfbar sind, sind sie oftmals schlecht, ne? David Grush hat sich da für mich ein bisschen auch wiederum selbst diskreditiert in letzter Zeit. So, David Grush ist ja berühmt geworden, dadurch, dass er 23 dann als Whistleblower in diesen Kongressanhörungen auftrat und in der ersten Geschichte angab, dass er eigentlich nur dritte Hand Informationen hat, ne? Also als zweite Hand, ne? Er hat gehört von anderen, dass es abgestürzte UFOs geht und Alien-Leichen und Back-Engineering und Mord und so weiter und so fort. Das habe er gehört.
Ja, aber der war ja ein richtig hohes Tier beim NSA, also mit einer
hohen Freigabe, Sicherheitsfreigabe.
Wo ich mich dann auf diesen Ebenen passiert nichts mehr zufällig. Ich gehe davon aus, also irgendjemand wird den Mann steuern oder ihm sagen, du erzählst jetzt genau das.
Ja, also
ist meine naive Vermutung.
Für mich wurde es einfach schwierig, als er dann, also auch da ist es ja wieder so, dass das so ähnlich wie bei Elizondo, das Narrativ immer mehr wurde. Ne? So muss man auch mal bedenken. Also ich trete in der Geschichte auf, die erstmal Aufsehen erregt und gehen die Talkshows und bla 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 bla. Irgendwann ist die Geschichte ja auserzählt. Mhm. Ne? Also das kann ich nicht 3 Jahre lang immer das Gleiche erzählen. Also beobachtet man da, dass die plötzlich immer ein bisschen mehr dazu erzählen. Ne? Also von Remote-Viewing-Projekten hatten Elizondo vorher nichts erzählt. Und auch David Grushs Geschichten ist ja immer weiter ausgeschmückt worden mit jeder weiteren Einladung zu irgendeiner Talkshow oder so. Und unter anderem behauptete er dann ja, dass 1933 ein UFO in Magenta in Italien abgestürzt und geborgen worden sei von Mussolini und den Faschisten und von den Nazis ausgewertet wurde und so weiter und so fort. Und das war der Punkt, an dem ich raus war bei David Grush.
Ja, das ist doch nachgewiesen, dass das, glaube ich, eine Fälschung war. Ist ja eigentlich traurig, was da passiert.
Ja, ist es. Ne? Also dieser Roberto Pinotti, berühmter UFO-Forscher in Italien, hatte halt irgendwann mal anonym Dokumente zugeschickt bekommen, ich glaube im Jahr 2000 herum muss das gewesen sein. Und da wird halt diese ganze Geschichte ausgebreitet. Wurde mehrfach untersucht, Papier ist modern, Tinte ist modern, das stammt nicht aus den 30er Jahren. Ich habe dann, als das jetzt wieder aufkam mit David Grush, habe ich dann meinen Kollegen in Italien angeschrieben, Maurizio Verga. Er hat ein paar ganz tolle UFO-Bücher geschrieben, möchte ich hier mal ganz dringend ans Herz legen, seine Bücher Flying Saucers in the Sky, Flying Saucers in Naziland, also über Reißflugscheiben, sehr kritische Aufarbeitung, ganz tolle Bücher, sehr zu empfehlen. Und habe ihn gefragt, Maurizio, wie werdest du jetzt diese ganze Geschichte. Und er hat gesagt, André, das nimmt hier in Italien eigentlich kein Mensch ernst. Ne? Also in der UFO-Forschung bei uns, seit Jahrzehnten ist das Thema durch, das ist ein Fake. Das kann man nicht ernst nehmen. Er kann gar nicht, er sagt, er ist eigentlich fassungslos, dass da ein David Grush plötzlich diese Story rausholt. Ne? Also meine Güte, das die ist nicht so populär. Also klar, in den USA ist das jetzt vielleicht nicht die berühmteste Geschichte und vielleicht ist es das auch der Grund, warum man die rausholen kann. Roswell ist abgenutzt, ne? Holt man mal so eine coole Geschichte von 1933 raus. Ich weiß es nicht genau, aber da ist für mich die Glaubwürdigkeit völlig dahin. Absolut dahin.
Ja, aber richten die nicht unendlichen Schaden an in der UFO-Forschung damit?
Das kommt darauf an, welche zu UFO-Forschung man macht.
Ja, die ernsthafte, weil man sieht ja, das fliegt denen ja immer schneller um die Ohren, der David Grush und so. Und man muss ja auch sagen, dass diese modernen Podcasts, das sind ja oft keine, das sind oft Unterhaltungssendungen und das sind auch keine Journalisten, die jetzt unbedingt die Wahrheit entdecken wollen. Die grillen die Leute, ja, sagt man jetzt, nicht wirklich. Also ich habe kein Interview gehört, wo Luis Elizondo mal harte Fragen gestellt bekommen hat, wo er sich mal rechtfertigen müsste, sondern die lassen die Leute einen erzählen, die glauben denen alles scheinbar. Das ist eigentlich kein Journalismus mehr, das ist eher Bücher-Promotion, Book-Promotion. Ne? Ja. Mehr ist das nicht mehr.
Naja, und aus Sicht dieser Podcast ist es ja auch so, ich möchte mir meinen Gast warm halten, den will ich ja wieder einladen, der bringt mir ja viele Klicks und Zuschauerinnen und Zuschauer, die will ich mir warm halten, also darf ich mich nicht so sehr aufs Kopf gehen, sondern Hauptsache, der kann mir nächste Woche noch oder nächstes Mal noch was Neues erzählen, das ist ja wichtig. Ne?
Ja, diese ganze, das sehe ich auch auf YouTube, diese ganze Kommerzialisierung.
Da giert ja das Publikum.
Ja, genau, diese ganze Kommerzialisierung ist da halt ein Problem.
Ja.
Da leidet die Qualität drunter, aber auf lange Sicht wird dann dasselbe passieren wie in den 2000ern, dass das jetzt auch, ich tippe auch, das sind wir nicht langsam an einem Punkt der Übersättigung?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, also dadurch, dass es sind jetzt schon ein paar andere Sachen auf den Weg gebracht, ne? Wie gesagt, universitär, wir sind inzwischen super vernetzt, also international oder immer besser vernetzt international. Nein, ich glaube, ich hoffe, dass wir eine seriöse UFO-Forschung implementiert bekommen. Denn das ist mein größter, an diesen ganzen Disclosure-Erwartungen, meine größte Kritik. Sie überträgt Verantwortung.
Ja.
Ne? Also sprich, ich muss das jetzt nicht erforschen, ein möglicherweise anormales Phänomen. Ich erspare mir das wirklich zu erforschen, indem ich mich mit Methoden auseinandersetze, indem ich mich mit Theoriegenerierung auseinandersetze, mit Überprüfbarer, ne, mit Falsifikation und so weiter und so fort, mit Analysen von Daten und so weiter und so fort, indem ich einfach hoffe, dass mir irgendjemand bald die Wahrheit erzählt. Ne, ich gebe die Verantwortung für das Thema ab, lehne mich zurück oder bin auch vielleicht engagiert und versuche das herauszufinden. Aber es geht immer darum, dass ich den leichteren Weg gehe, indem ich davon ausgehe, irgendjemand wird mir die Wahrheit schon verkünden. Und ich glaube, den größten Erfolg werden wir haben, wenn wir uns um die Forschung kümmern. Also an dem Phänomen, an den Daten. Denn die Daten, die über das Militär gesammelt werden, jetzt bei der ARO oder bei Blue Dog oder so, sind per se erstmal die gleichen, die wir auch bekommen. Ja? Die Fälle sind eigentlich das Gleiche. Dementsprechend brauche ich nicht ein Regierungsprogramm, das mir dieses Thema erforscht, weil die haben die gleichen Daten, die ich auch habe. Und die haben genauso gute oder schlechte Methoden, also der Theoriegenerierung wie wir. Denn die sind ja auch an die Wissenschaftstheorie gebunden. Die haben aber auch ein anderes Interesse. Das Interesse eines Geheimdienstes, eines Militärs ist das für mich gefährlich und wenn nicht, kann ich damit irgendwann anfangen. Das sind die zwei interessanten Fragen für die, mehr nicht. Ne? Erkenntnistheoretische Fragestellungen.
Ja, dafür werden die auch bezahlt. Also
genau.
Also, ja klar, aber das ist ja auch Forschung. Deren Sinn. Also ich möchte... Ne, absolut.
Ja. Ne, aber es ist halt aber nicht das, was mich am UFO-Phänomen interessiert. Ne, so.
Ja, obwohl ich da letztens gelesen habe, das ist ja toll, ich glaube, jemand von der GEP, die konnten jetzt einen UFO-Sichtungsbericht korrelieren mit Passivradar-Aufzeichnung.
Ganz genau.
Von einem eigenen Passivradar. Das ist toll. Also, ja, Glückwunsch. Und da sieht man auch, dass sieht man, dass diese Technik immer erschwinglicher wird. Also man kann UFO-Forschung jetzt auch, man braucht keine Millionen mehr. Ein paar tausend Euro reichen da wahrscheinlich aus, um schon tolle Anlagen zu bauen.
Ja, ne, also man kann sich ziviltechnische Anlagen erlauben, die so etwas machen. Die Technik schreitet voran. Dieser Fall ist das, der weltweit erste Nachweis das ist ja eine radarvisuelle Sichtung. Wir haben also erst eine Sichtung und können die dann bestätigen über ein Passivradar. Das gab es vorher noch nicht, zumindest nicht mit Passivradar. Und der Fall hat jetzt seit Anfang dieser Woche ist um die Welt gegangen. Ne? Also sprich, der ist in die Australier fragen nach, die Amerikaner fragen nach. Also der hat ein Rieseninteresse ausgelöst, da haben wir selbst nicht mit gerechnet.
Cool.
Und ja, wir bleiben natürlich dran. Das ist super spannend gerade, was da passiert. Ja, und das ist halt dann UFO-Forschung und nicht hoffen, dass irgendjemand mir bald die Wahrheit verkündet.
Ja, wie auch immer die Wahrheit aussieht. Ich meine, ich bin ja auch scharf drauf, endlich mal das Video oder das Foto zu sehen, damit das mal geklärt ist. Aber das Phänomen entzieht sich hartnäckig. Also das lässt sich nicht festnageln.
Ja.
Ne? Das ist das Fazit. Ja, es ist leider so. Ne? Das ist wie auch alle Psi-Phänomene. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas alles gibt, aber es ist, es lässt sich nicht fassen. Fast so, als möchte es nicht gefasst werden.
Ja, also das kann man natürlich in jede Richtung zerdenken. Vielleicht entzieht es sich, weil nichts ist. Vielleicht entzieht es sich aus.
Ja.
Ne, weil es nicht das nicht möchte, aus intentionellen Gründen, man weiß es nicht. Und das macht es ja auch spannend. Also wie langweilig wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, weiß gar nicht, ob ich die Wahrheit überhaupt hören möchte. Also das würde mir auch was nehmen, ne, wenn man ganz egoistisch denkt. Nein, natürlich möchte ich die Wahrheit rausfinden, aber...
Ja, aber die ist ja auch so komplex. Ja, das stimmt schon. Ja. Also die absolute Wahrheit, das wäre auch vermessen, da auch nur ranzukommen, aber...
Ja.
Das ist so ein Phänomen. Ich meine, Sie wären nicht so aktiv in der GEP, wenn Sie glauben würden, so die Null-Hypothese, das ist alles Quatsch.
Ja.
Dann würden Sie, glaube ich, nicht Ihre Zeit für opfern.
Genau, nicht, wenn das für mich gesetzt wäre. Absolut nicht, nein.
Ja, das ist doch ein ehrliches, ein bisschen trauriges, aber ein ehrliches Fazit. ja, Herr Kramer, vielen Dank. Also, ich wollte das mal so beleuchten, weil ich eben nicht so einen Jubel-Podcast machen will, dass alles gut will, sondern eher so, Leute, guckt euch mal die letzten 80 Jahre an, vielleicht wiederholt sich das einfach nochmal.
Ja, und vielleicht wissen wir auch einfach nicht, welche Intentionen dahinter stecken, denn diese Menschen sind alles Geheimdienstler, Militärs, und wie wir gesehen haben, an Bellewitz Fall muss man denen nicht unbedingt trauen können. Ne, dann das ist auch ihr Job, dass sie eigentlich unglaubwürdig sind oder dass sie nicht durchschaubar sind. Von daher, wer weiß, welche Intentionen da tatsächlich hinterstecken. Und das möchte ich auch gar nicht spekulieren, denn
ich habe das immer für sehr naiv gehalten, dass man jemanden glaubt, der ausgebildet ist darin, perfekt zu lügen.
Ja, ja. Ne, ja, das ist der Job.
Da muss man doch schon mal wenigstens ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber wie gesagt, ich weiß es selber nicht. Ich will auch keinem Unrecht tun und ich will auch nicht sagen, dass jeder, der an UFOs glaubt, irgendwie Quatsch glaubt, sondern eher sozusagen, einfach vorsichtig sein.
Das ist der Punkt, ne? Also offen, aber kritisch. Ne? Denn die Wahrheit kennen wir alle nicht. Also ich weiß nicht, ob die USA ein abgestürztes Raumschiff geborgen haben. Das weiß ich logischerweise nicht. Das weiß aber auch kein anderer Mensch und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch unsere Whistleblower nicht wirklich wissen. Bislang. Die bis denen, wo ich ein bisschen das nachvollzogen habe, bei denen bin ich mir sicher, dass sie es nicht wissen, ob das so ist oder nicht.
Gutes Schlusswort. Ja, dann Herr Kramer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Besten Dank für die Einladung.
Und gerne. Und vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.